Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen,
die ihr gerade im Kopf habt.
Wir beschäftigen uns hier mit True Crime, unerklärlichen Mysterien und eigentlich allem, was einem eine Gänsehaut beschert. Und heute melden wir uns seit einer gefühlten Ewigkeit mit einer neuen Zuhörerfolge zurück.
Wirklich war es. Ist ewig lange her.
Ist es?
Ich kam heute hierher. Ich sag, was machen wir heute eigentlich? Machen wir etwa eine Zuhörerfolge? Mhm. Weil ich auch irgendwie so auf meiner inneren Uhr hatte, dass Zuhörerfolge dran ist.
Ja, it is.
Ja, aber dringend, ne?
Aber voll. Ja, wir hatten jetzt, glaube ich, 3 Folgen Nicht-Zuhörerfolge.
Genau. Ja.
Ey, ich glaube, die letzte war doch die mit Bianca her. Zusammen.
Ja.
Okay, 16. Will.
Februar.
Das heißt, wir hatten noch viel länger keine reguläre, normale Zuhörerfolge mehr.
Genau.
Die hatten wir zuletzt im letzten Jahr.
Ja.
Okay, wild. Ja. Es wird Zeit. Wir haben euch auf jeden Fall einige Geschichten aus unserer Hörerschaft mitgebracht und die teilen wir jetzt mit euch. Den Anfang macht die Kim und sie schreibt. Ich habe das so lange nicht mehr gesagt. Hallo ihr zwei Lieben. Zunächst auch von mir ein großes Lob für euren Podcast und der damit verbundenen Arbeit. Ich liebe es, wie ihr immer respektvoll und ernst mit den zugesandten Themen umgeht, die ja doch immer etwas crazy, aber für die Personen, die es erlebt haben, nun mal real sind. Lange habe ich überlegt, euch zu schreiben, weil ich irgendwie immer Angst hatte, die negativen Energien durch das Aufschreiben der Geschichte erneut zu wecken. Aber nun habe ich mich überwunden, da ich durch eure ganzen Geschichten weiß, dass ich nicht alleine bin und wir kommen zu meiner crazy Geschichte, die aber leider auch für mich sehr real war. Es geht um das Klischee Ouija. Meine Freundinnen und ich haben uns schon in jungen Jahren immer für Horrorfilme, Übernatürliches und Co. interessiert. Somit blieb es natürlich nicht aus, dass auch wir mit dem Thema Gläserrücken und Ouija-Brett in Berührung kamen. Wir müssten so 14 Jahre alt gewesen sein, was mittlerweile schon 18 Jahre her ist, verrückt wie die Zeit vergeht. Als eine Freundin uns von Klassenkameradinnen erzählte, die Gläserrücken gemacht haben und von gruseligen Geschichten angezogen wie Motten vom Licht, mussten wir das natürlich auch ausprobieren. Also bastelten wir uns ein Brett aus einem Pappkarton, nahmen uns ein Schnapsglas und setzten uns bei einer Klassenkameradin ins Zimmer, das im Obergeschoss lag. Als längere Zeit nichts geschah, bewegte sich plötzlich das Glas. Immer schneller. Die Energie gab sich als positiv aus, warnte uns aber, dass sich im Untergeschoss eine böse Energie befindet, die uns schaden will und wir beten sollten. Skeptisch schauten wir uns alle gegenseitig an, so nach dem Motto, wer von euch bewegt hier das Glas, als es unten plötzlich krachte. Wieder das Wort betet. Panisch beendeten wir die Seance, hielten uns ängstlich an den Händen und beteten tatsächlich das Vaterunser. Das war das Gebet, was uns vom Konfirmationsunterricht am meisten im Gedächtnis geblieben war. Irgendwann mussten wir dann aber auch mal nach Hause und wir trauten uns zur Treppe auf den Weg runter zur Haustür. Die Familie hatte im Treppenaufgang Bilder aufgehängt und wie sollte es anders sein? Der laute Knall war das Schulbild meiner Freundin, das zu Boden gefallen war. Natürlich kann dies wirklich Zufall sein. Es kann ja immer mal vorkommen, dass sich ein Bild von der Wand verabschiedet. Unsere Klassenkameradin würde in Zukunft nie wieder mit uns Gläser rücken. Und auch sonst hatten wir seither nicht mehr viel Kontakt außerhalb der Schule. Das zweite Mal setzten wir uns bei meiner besten Freundin ins Kinderzimmer, eröffneten wieder eine Seance und es meldete sich wieder eine Wesenheit. Wir nutzten ein Schnapsglas und es lagen lediglich unsere Fingerspitzen auf dem Glas. Die Pappe war etwas wellig, dadurch hakte das Glas ab und zu und man hätte es mit einem nur aufliegenden Finger nicht bewegen können, ohne dass es auffallen würde. Außerdem schworen wir uns immer wieder gegenseitig, dass niemand das Glas bewegen würde. Nun ja, das Glas bewegte sich weiter, immer schneller und es entstand ein richtiges Gespräch zwischen uns und dem, was auch immer das Glas bewegte. Es schien auf jeden Fall für Scherze aufgelegt zu sein. Es war in positiver Stimmung, also gar nicht gruselig, und wir blödelten etwas herum. Plötzlich wurde die Atmosphäre spürbar kalt und es kamen die Worte verärgert und wütend auf. Wir spürten, dass die Stimmung gekippt war, lachten aber trotzdem noch, doch eher gekünstelt. Wir fragten, wer es denn verärgert und wütend gemacht hatte, und dann schrieb das Glas meinen Namen. Ich kann mich noch genau an dieses Gefühl erinnern. Es war wie wenn man innerlich merkt, jetzt hast du ein Problem. Mir war gar nicht mehr zum Lachen zumute und ich bat meine Freundinnen, die Seance zu beenden. Erleichtert, dass nicht ihr Name geschrieben wurde, fanden sie das Ganze irgendwie noch amüsant, lachten und stellten noch ein paar weitere Fragen. Nach mehreren Bitten meinerseits entschuldigte ich mich, es verärgert zu haben, und wir beendeten das Ganze. Nun zu dem, was ich danach erlebte. Hierzu muss ich euch kurz mein damaliges Kinderzimmer beschreiben. Als meine Schwester auszog, durfte ich auf den Dachboden ziehen, der vorher als Art Gästezimmer genutzt wurde. Ich hatte ein riesiges Zimmer mit eigenem kleinen Bad, ein Traum eines jeden Teenies. Der Grundriss meines Zimmers war so gelegen, dass es neben der Tür rechts um die Ecke ging, wo mein Bett stand. Die linke Dachschräge neben der Tür war als komplette Fensterfront verbaut, darunter befand sich mein Schreibtisch. Ich konnte also vom Bett nicht direkt zur Tür oder den Fenstern sehen. Dadurch, dass vorher nie jemand dort gelebt hatte, hatten die Fenster auch keine Verdunkelungsrollos. Die Straßenlaternen, der Mond oder auch der Lichtbewegungsmelder unseres Nachbarn, der bei jeder Maus auszulösen schien, ließen immer etwas Licht in mein Zimmer, wodurch es nie ganz dunkel war. Auch heute schlafe ich mit offenem Rollo und kann in purer Dunkelheit nicht gut einschlafen. Schräg gegenüber von meinem Bett stand ein kleines Sofa. Seit dem Ereignis mit dem Gläserrücken fühlte ich mich nicht mehr allein in meinem Zimmer, so als hätte sich dort etwas eingenistet. Die Ecke, in der mein Sofa stand, war plötzlich pechschwarz. Es schien, als würden die Lichtstrahlen, die von draußen hereinkamen, sie nicht mehr erreichen. Ich hatte wirklich das Gefühl, es würde sich das pure Böse hinter meinem Sofa verstecken und mich beobachten. Wahrscheinlich einfach mein Unterbewusstsein, was mir nach so einem Schrecken einen Streich spielte. Eines Nachts wachte ich mit einem beklemmenden Gefühl auf, wieder als wäre ich nicht allein, dieses Mal aber noch intensiver. Ich schaute an die Decke, als wieder der Lichtsensor unseres Nachbarn auslöste. Was ich dann sah, ließ mich erstarren. Es projizierte der Schatten einer Gestalt auf die andere Wand der Dachschräge, mitten im Raum. Es sah aus wie eine große Gestalt mit Mantel und Hut, die regungslos mitten in meinem Zimmer zu stehen schien und in meine Richtung schaute. Ich konnte mich erst vor Panik gar nicht bewegen, wollte nach meinen Eltern rufen, doch ich drehte mich dann langsam zur Seite, verkroch mich in Embryonalhaltung unter meiner Decke und schloss die Augen. Ich traute mich erst heraus, als ich Tageslicht in einer kleinen Lücke unter meiner Decke aufkommen sah. Ich schaute nach, wo mein Schreibtischstuhl stand. Vielleicht hatte ich ihn in der Raummitte stehen gelassen und er hatte einen komischen Schatten geworfen, doch er stand wie immer an den Schreibtisch geschoben. In einer weiteren Nacht, ob und wie viele Nächte dazwischen lagen, weiß ich leider nicht mehr, wurde ich wieder mitten in der Nacht wach und lag auf der Seite. Ich öffnete die Augen und hatte plötzlich das Gefühl, es würde jemand ganz nah an meinem Bett stehen und kurz davor sein, mich zu berühren, doch ich sah niemanden. Dann bemerkte ich, wie sich meine Matratze bewegte. Ich sah genauer hin und konnte sehen, wie die Matratze sich eindellte, so als würde ein unsichtbarer Mensch sich hinsetzen. Wieder drehte ich mich ganz langsam unter Schock um, verkroch mich in Embryonalstellung unter meiner Decke, doch dieses Mal betete ich wieder das Vaterunser, gefühlt stundenlang. Ich war noch nie ein gläubiger Mensch, aber irgendwie gab mir das eine Form von Sicherheit. Ich betete noch viele Nächte vor dem Schlafengehen und seither verschwand die Dunkelheit aus der Sofaecke und dieses Gefühl kam nie wieder. Was auch immer es war, ich bin froh, dass es weg ist. Übernatürliches habe ich seither jedenfalls bewusst nicht mehr erlebt. Bei mir hat sich aber leider im jungen Erwachsenenalter eine Art Schlafparalyse mit einem immer wiederkehrenden Traum entwickelt. Ich träume jedes Mal, dass ich real wach werde und eine riesengroße Spinne sich entweder auf mich seilt, auf mich zuläuft oder ähnliches. Ich schreie dann vor Schreck und springe auf. Mitten im Raum komme ich dann mit Herzrasen zu mir und muss dann erst einmal unterscheiden, ob das gerade real oder ein Traum war. Mein Verstand sagt mir dann, du kannst keine Spinne gesehen haben, es ist ja dunkel. Aber trotzdem brauche ich danach immer eine gewisse Zeit, um meinen Herzschlag unter Kontrolle zu bekommen. Ich denke, da spielt die Psyche eine starke Rolle. Aber auch diese Träume sind jetzt, toi toi toi, seit längerem auch mit der Anwesenheit meines Mannes nicht wiedergekehrt. Ich hoffe, ich konnte meine Erlebnisse einigermaßen anschaulich beschreiben und vielleicht haben sie ein wenig zur Unterhaltung beigetragen. Ich wünsche euch nur das Allerbeste und passt auf euch auf. Herzliche Grüße, Kim. Vielen Dank,
Dankeschön. Liebe Kim,
für die erste Gänsehaut des Abends.
Genau.
Wir nehmen übrigens auch seit langem mal wieder abends auf.
Das ist so. Es ist noch nicht dunkel.
Nee, dafür ist es zu frühlingshaft.
Genau. gelegt. Auch das ist sehr schön. Aber wir nehmen wieder abends auf. Und ja, du sagst das Gänsehaut. Du hast es vielleicht aus dem Augenwinkel gesehen, dass ich zwischendurch Grimassen gezogen habe.
Du hast geflinched.
Weil ich es halt auch wirklich wieder fies fand. Ich glaube, mein Highlight, ne? Ihr wisst, wie ich das meine.
Dark Light bei dem Tisch.
Genau, war auf jeden Fall die Schattengestalt mit Hut mal wieder. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kriegt mich diese Mann mit Hut-Sache einfach.
Ne?
Sie kriegt mich einfach. Warum ist das denn so fucking gruselig?
Ich weiß auch nicht. Aber gut, es ist natürlich jetzt auch entsprechend konnotiert mit gruseligen Phänomenen.
Natürlich.
Was ich ganz schlimm finde, ist, dass die Gestalt nur in der Lichtreflexion,
total,
in diesem
war,
Lichtschein
so
zu sehen.
So, das heißt, dieser Lichtschein ist da und dann denkst du dir, dann hatte ich, weißt du, ich hatte Six Feet Tall Vibes, weil, also ich habe direkt an diese, ihr erinnert euch vielleicht, diese japanische Geschichte, die wir da mal gemacht haben, gedacht, weil die trägt ja auch einen Hut und die ist ja, also die ist, ich meine, Six Feet Tall ist nicht so groß, aber, oder warte mal, nee, das war nicht Six Feet Tall, viel größer.
Six Feet Tall
sind ja nur 1,80.
Eight feet.
Genau.
Ja.
Ich wollte gerade sagen.
Six Feet Tall, 1,80. Also Durchschnittsgröße.
Ja, genau. 1,80. Guckt oben in den Dachstuhl rein.
Ja.
Aber das war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi so, dass dieser Lichtschein von draußen kam und dann an ihre Wand projiziert hat. Das heißt
dieser
Schatten muss ja draußen vor ihrem Fenster, also das entweder im Raum oder draußen vor dem Fenster. Deswegen hatte ich diese Six Feet Tall Vibes.
Ja, in meinem Kopf habe ich mir das so, also das, der Schatten schon von einer Person im Raum an die Schräge
geworfen wurde. Okay.
Und das wiederum hat mir mit dem Licht auch so also voll Lights Out Vibes gegeben.
Da bin ich ja wieder raus.
Da bist
du
raus.
Erklären.
Aber da ist es halt eben so, also das ist eigentlich andersrum. Solange du im Lichtschein stehst, kann das Viech nicht an dich ran. Aber da hast du zum Beispiel auch so einen langen Gang mit so ganz vielen Halogenröhren unter der Decke und dann fällt ganz hinten die erste aus und dann siehst du da dieses Viech stehen.
Ah, ja.
Und die fallen immer nacheinander und desto näher kommt das Viech halt. Und wenn die Halogenröhre über dir ausgeht, dann stehst du im Dunkeln da und dann...
Und dann ciao.
Ciao. Dann kann es halt zu dir. Genau. Und das hat mich irgendwie voll einfach daran erinnert. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr gruselig. Diese Gläserrücken-Sache ist einfach nach wie vor sehr nostalgisch. Ich glaube, fast, bis auf Pia, hatte fast jeder Teenager diese Phase. Und wo man, also, wir haben das früher halt auch gemacht, ne? Und natürlich haben wir uns auch immer gefragt, so, schiebt einer?
Genau, da habe ich auch noch wieder gedacht, was natürlich sein kann, wenn der Name unserer Kim gefallen ist, dann ist das natürlich auch, also es gibt ja dann so Theorien, dass auch wenn keiner bewusst schiebt,
dass man trotzdem
schiebt. Unterbewusstsein halt von allen irgendwie so ein bisschen schiebt, ne? Und dass die Muskeln halt sich trotzdem bewegen oder einen Impuls geben und so. Was ja da relativ nahe liegt. Trotzdem, Kim, kann ich halt so verstehen, egal was da war, dass es dich halt aus der Hose gecreept hat, weil das halt einfach scheiß gruselig ist. Und ich kann auch verstehen, dass ihr zum Mittel des Betens gegriffen habt, als das euch befohlen wurde.
Aus Ermangelung einer Alternative.
Genau, ja, genau. Du hast halt keine Alternative und versuchst dann irgendwas zu tun, was du halt gelernt hast. Ne? Du hast gesagt, im Konfirmationsunterricht kann ich absolut relaten.
Ja, ich kann auch, glaube ich, nur noch das Vaterunser.
Digga, ich auch. Also, ich habe das letztens wieder gedacht, das ist so krass. Und ich war letztens auf einer Taufe und habe dann festgestellt, dass ich das als Kind, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, immer als eigentlich eine Aneinanderreihung von Lauten auswendig gelernt habe. Ich habe ja gar nicht verstanden, was ich da bete.
Ach nein?
Nein. Ja, um Gottes Willen, ich habe bei meiner Kommunion mit 8 wusste ich dann nicht, was Schuldiger sind. Also, weißt du, so ich hier Dings nee, ich habe das nicht verstanden.
Nee?
Auf gar keinen Fall.
Doch, Vater unser, glaube ich.
Auf gar keinen Fall. Ich habe das alles nicht verstanden.
Warum bin ich? Was mache ich hier? Wie bin ich hier hingekommen?
Ja, genau. Ja, so habe ich mich wirklich gefühlt.
Ich habe die Beichte nicht verstanden. Ich wusste nicht, was ich sagen soll.
Ja, ich habe gesagt, pass auf, geschwankt aus meiner Jugend. Ich habe gesagt, ich habe mir die Zähne gestern Abend nicht geputzt.
Ich habe gesagt, ich wollte gestern meinen Hamster zufüttern.
Ja, und dann hat aber der Pastor gesagt, oh, wow.
Und wenn dann jetzt meine Mutter da auch noch ein Auge und ein Hamster hamstert, also...
Wow. Ich hatte wirklich vergessen, ich habe meine Zähne nicht geputzt, ich habe es nicht vergessen. Aber unser Pfarrer hat damals gesagt, Pia, das musst du nicht beichten.
Ah, okay.
Das ist kein Spiel.
Das ist kein Vergehen.
Aber das war so lieb, er hat das gar nicht so gesagt, sondern es war ein wirklich guter Pfarrer, der auch wirklich da diese Erbsünde bei den Kindern nicht so dolle, ganz doll, furchtbar indoktriniert hat, sodass du nicht mit einem schlechten Gefühl irgendwie unterwegs war, sondern es war eher so eine Gemeinschaftsnummer damals, ne? Auf jeden Fall, genau, das war die Geschichte
da. Ich fand es ein bisschen gruselig, weil ich saß in diesem Beichtstuhl und ich wusste nicht, wer auf der anderen Seite sitzt.
Na klar.
Das war halt so eine.
Naja, das wusste ich wohl. Das konnte ja nur einer gewesen sein bei uns. Also.
Ich kann mich nicht daran erinnern, gesehen zu haben, wie der Pfarrer da rein ist. Ich wusste nur, dass wir alle nacheinander in diesen Schrank mussten. Ja. Aber irgendwie, naja.
Oh Gott.
Gut. Ja, ganz kurz nochmal zurück zum Gläserrücken. Natürlich ist es halt völlig erklärbar und möglich, dass unterbewussten Muskeltonus irgendwie doch da ist. Und man natürlich, wenn man zusammen, es gibt doch auch diese Stäbe, die man so in der Hand hält, die sich dann nach links
eine Wünschelrute.
Ja, es sind wahrscheinlich Wünschelruten.
Ich glaube, ja.
Und ohne deine Hand zu bewegen, kannst du trotzdem sehr gut steuern, wann die sich nach links. Ne? Und da sieht man also, wie zielführend so ein unterbewusster Muskeltonus doch irgendwie sein kann. Aber was ich wild finde, ist, dass man es irgendwie schafft, sich kollektiv dann auf ein Wort zu einigen, dass da was Sinnhaftes rauskommt und nicht einfach nur Kauderwelsch. Ne, man muss sich ja kollektiv irgendwie auf ein Wort einigen und das finde ich wild.
Ja, voll.
Könnte man mal, ich weiß nicht, ob das mal untersucht wurde, wie man sich telepathisch einigt, unterbewusst.
Naja, also ich meine, eine Theorie könnte ja einfach sein, also dieses Glas bewegt sich dadurch, dass alle das unterbewusst irgendwie steuern, beziehungsweise nicht steuern, weil unterbewusst. Mhm. Es kommt am K vorbei. Es sitzt Kim mit in der Runde.
Und alle denken sich,
du fragst nach einem Namen. Mhm. Weißt du, so, also das ist so eine Art Autosuggestion.
Aber wenn du zum Beispiel fragst, wie ist dein Name an die Entität?
Ja, das ja.
Wenn du ans P kommst, kann das Paul sein, Peter,
ja.
Pamela.
Ja.
Alles möglich.
Pamela,
ja. Okay, gut, Kim. Es ist schön, dass du seither deine Ruhe hast.
Und vielen Dank für diese Beschreibung dieses außergewöhnlich obergeilen Kinderzimmers, Mann.
Ja, Mann. Eine Freundin von mir hatte auch so ein Zimmer. Ich war ganz schön neidisch.
Ja, ist schon ziemlich geil.
Angenommen, ich hätte jetzt Lust, zu unserer nächsten Zuhörergeschichte einen Snack zu kredenzen. Was wäre deine Empfehlung?
Also, ich mache mir meinen Koro-Teller, ne?
Ich mach mir
ohne Witz, der ist jetzt inzwischen richtig angewachsen, um so richtig geile Sachen.
So ein richtiges Silbertablett.
Ja, Mann, wirklich, wirklich, wirklich. Und ich habe letzte Woche schon ein bisschen was erzählt, aber ich will auf jeden Fall dieses Mal, letzte Folge, die Edamame-Bohnen mit Salz in den Vordergrund rücken.
Mhm.
Super nice. Wenn die geröstet sind, sind die super knackig. Leute, auch die machen, ich sag es immer wieder, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, die machen Geräusche beim Essen. Ne?
Es knackt.
Ja, genau. Und die schmecken richtig nussig, wenn die geröstet sind.
Mhm.
So. Dazu natürlich dann noch, und das ist einfach mein Favorite Snack, ohne Scheiß, der gepuffte Mais mit Barbecue-Gewürz. Das ist der Shit. Und das ist wirklich noch geiler als die Kichererbsen, die ich auch schon echt geil finde.
Mhm.
Kichererbsen mit
Das muss ich ausprobieren.
Aber der Mais. Den ist der Mais.
Du hast mich auch richtig steil da drauf gemacht.
Das ist richtig krass.
Okay.
Das ist wirklich richtig krass. Und es ist wirklich viel geiler als Chips noch. Irgendwas hat das. Es ist richtig krass. Und ja, darüber hinaus natürlich noch, Leute, und auch mal hier Grüße an Koro. Sorry, dass ich euch jetzt outcallen muss, aber eure Apfelchips mit Zimt sind leer. Also
weil du die alle ausverkauft hast.
Ja, Mann, ich habe dafür geworben und dann haben sie die alle gekauft. Die Apfelchips mit Zimt sind leer. Und jetzt habe ich in Ermangelung dessen als Alternative, die Apfelchips ohne Zimt bestellt sind nicht minder geil, machen auch Geräusch beim Essen.
Kannst du vielleicht noch Zimt draufstreuen?
Ist nicht das Gleiche.
Okay.
Also, Leute, das sind die Empfehlungen für mich. Auch für mich. Ich will unbedingt auch neue bestellen. Das ist nämlich schon wieder alles alle, aber für euch.
Wunderbar.
Was bei dir?
Also, ich bin momentan richtig im Meal-Prep-Game. Und
ist sie echt? Ohne Scheiß?
Mein ganzer Kühlschrank ist voll mit Tupperdosen.
War richtig geil.
Und es ist wie so ein Modellbaukasten. Mhm. Ich habe die ganze Basis da, zum Beispiel Joghurt schon fertig angerührt und zum Beispiel auch Porridge vorbereitet. Und dann geht's halt los mit den ganzen Toppings. Gefriergetrocknete Erdbeeren dürfen auf gar keinen Fall fehlen, weil auch die sind knackig, wenn man drauf beißt. Bio-Bären-Granola, auch wieder perfekter Crunch, hat eine leicht zimtige Note, sehr lecker. Und das helle Mandelmus. Mein Bottich ist jetzt leer und das ist ein Riesenbottich und das zeigt, wie viel ich davon gegessen habe. Auch das muss definitiv wieder einziehen. Und was ich durch dich neu entdeckt habe, du hattest letztens gesagt, es gibt nirgendwo mehr Kakaonips und dann dachte ich mir, boah, okay, bestell dir sicherheitshalber bei Koro auch Kakaonips. Mhm. Habe ich getan. Leute, es sind nicht einfach nur Kakaonips, sondern das sind einfach wirklich Kakaobohnen.
Ja, das sind
geschreddert.
Kakaonips.
Ja, aber ich dachte, ich krieg Schokodrops.
Nein, Kakaonips.
Es sind richtig echte Kakaonips. Genau. Du hast wirklich diese zersmashte Kakaobohne. Ja. Ja. Die sind richtig nussig, schmecken vollmundig nach dunkler Schokolade und sind richtig knackig. Ja.
Mm. Ist der Shit, ne?
Ist der Shit. Mhm. So, das sind unsere Empfehlungen für den perfekten Snack zwischendurch. Und für euren Einkauf bei Koro könnt ihr mit unserem Code Stimmen im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben, 5% sparen. Den direkten Link zur Website von Koro sowie den Code haben wir euch aber auch natürlich nochmal in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree verlinkt. Wir bedanken uns bei Koro und wünschen guten Hunger.
Wir bedanken uns sowas von. Vielen Dank. Lecker. So, unsere nächste Geschichte kommt von Eri. Und sie heißt 4 Mysterien, ein Ursprung. Wir haben oft keine Titel.
Stimmt,
wir haben einen Titel,
wir haben einen
deswegen
Titel.
Will ich ihn nicht unterschlagen.
Ja.
Und Eri schreibt Folgendes. Hallo ihr, mein Name ist Eri, ich bin 22 Jahre alt und habe heute genau 4 Erlebnisse für euch mitgebracht. All diese Dinge sind mir im Laufe meines Lebens widerfahren. 1.
So dramatisch lange Luft geholt und ich dachte, was kommt denn jetzt? 1. Schön.
Man muss das Leben romantisieren.
Und manchmal auch dramatisieren.
Man muss in allen die Dinge sehen. Das sind die kleinen Sachen.
Die Dinge sehen. Du bist gerade wieder ein bisschen holländisch geworden.
Die Dinge sehen. Man muss die Dinge sehen.
Kannst du es in holländisch vorlesen?
Okay, ja. Gott, jeez, no. 1. Mit etwa 11, 12 Jahren hatte ich eine totale Creepypasta-Sagen-Mystery-Phase. Diese Geschichten beherrschten fast meinen gesamten Alltag und waren neben Videospielen einer der Wege, die ich für mich fand, um dem stressigen Mobbing-Alltag in der Schule zu entfliehen. Jedenfalls traf ich mich oft mit meiner besten Freundin, nennen wir sie einfach Amelie, die meine Begeisterung für Übernatürliches und Unerklärliches zu teilen schien. Aufgrund ihrer streng religiösen Mutter konnten wir daher nur bei mir diesem Hobby nachgehen, wo ihre Mutter dieses Teufelszeug, wie sie es nannte, nicht mitbekam. Jedenfalls haben wir uns damals quasi durch alle Klassiker durchgehört. Ben Drowned, Jeff the Killer, Slenderman etc. Eines Tages hörten wir dann eine Gruselgeschichte, in der es um sogenannte Ouija-Boards ging. Naiv und mit nun gewecktem Interesse beschlossen wir, es selbst einmal auszuprobieren. Wir konnten uns mit 12 Jahren jedoch schlecht einfach unbemerkt eins kaufen. Deshalb entschieden wir uns dafür, uns einfach selbst eins herzustellen. Da wir nicht wussten, wie wir an ein Brett kommen sollten, bastelten wir uns mit einem zerschnittenen A4-Blatt aus vielen Buchstabenzetteln, so 5-Minutes-Craft-mäßig, selbst eins. Zum Schieben nutzten wir ein simples Cocktailglas. Da wir trotz unserer Neugier zu große Angst verspürten, entschieden wir uns dazu, unsere Session-Gläserrücken tagsüber durchzuführen. Wir trafen uns, also ich meine, es wäre im Frühling gewesen, kurz nach 13 Uhr bei mir zu Hause. Meine Eltern und Geschwister waren zu dem Zeitpunkt noch nicht zu Hause und mein Opa, der im Erdgeschoss wohnte, machte um diese Zeit immer seinen Mittagsschlaf. Wir hatten also perfekte Voraussetzungen, unser Vorhaben ungestört durchzuführen. Während Amelie die Buchstabenzettel auf dem Boden ausbreitete, holte ich uns noch schnell das Glas aus der Küche. Dann ließen wir die Rollläden herunter und begannen. Ich denke, um meine Geschichte zu verstehen, ist es wichtig, euch vorab zu beschreiben, wie unser Haus aufgebaut war. Wir wohnten in einem dreistöckigen Eigenheim. Ganz unten mein Großvater, oben drüber meine Eltern und im Dachgeschoss lagen die Zimmer von meinen Geschwistern und mir. Zwischen den Stockwerken befanden sich jeweils kleine Zwischenplattformen für die Schuhablage und Garderobe, die jeweils immer 10 Treppen zwischen den Ebenen trennten, ebenso eine Tür. Wenn ich in mein Zimmer wollte, musste ich erst die Tür öffnen, 10 Treppen hinaufsteigen und mich dann um 90 Grad drehen, um dann erneut 10 Stufen hinaufzusteigen. Und dann stand ich erst im Zimmer meiner Geschwister. Damit diese, die zu dem Zeitpunkt noch Kindergartenkinder waren, nicht versehentlich die Treppe hinunterfallen konnten, befestigten unsere Eltern am Ende der Treppe ein großes Kinderschutzgitter. Dieses musste man erst aufschieben, um ins Dachgeschoss zu kommen oder es verlassen zu können, wobei dieses immer ein lautes Knarzen von sich gab. Das Zimmer meiner Geschwister beinhaltete ein Zweierhochbett, eine Spiel- und eine Puppenküche sowie ein altes hölzernes TV-Board mit einem Röhrenbildfernseher, eins der meines Vaters. Unter dem Fernseher befand sich ein kleines Fach, in dem sich eine dieser Digitaluhren mit integriertem Timer befand. Diese piepste jeden Tag um 16 Uhr, nach der Zeitumstellung immer um 15 Uhr. Mein Vater musste diesen Timer früher einmal eingestellt und dann vergessen haben, ihn wieder zu löschen. So piepste dieses Gerät jeden Tag zu der Zeit 16 Uhr dreimal laut, bevor es wieder bis zum darauffolgenden Tag verstummte. Das wird später noch wichtig. Direkt links von der Treppe aus lag mein Zimmer. Ich kam also wieder in mein Kinderzimmer, in welchem Amelie auf dem Teppichboden schon das provisorische Ouija-Board oder eher die Ouija-Karten ausgebreitet hatte. Damit diese nicht beim Schieben verrutschten, haben wir sie leicht mit Klebeband festgeklebt und begannen danach mit dem Gläserrücken. Da saßen wir nun mittlerweile 13.30 Uhr in meinem abgedunkelten Zimmer, die Tür geschlossen, nur wir beide in absoluter Stille auf dem Fußboden. Wir hatten uns auf unseren Handys Nachrichten mit möglichen Fragen, Begrüßungen sowie Verabschiedungen zurechtgelegt. Wir legten unsere Mittel- und Zeigefinger auf das umgedrehte Glas und begannen eine Pseudo-Beschwörungsformel aus dem Internet aufzusagen. Erst geschah jedoch gar nichts. Ich versuchte es etwa 3 Minuten mit verschiedenen Reimen und Sprüchen und wartete auf eine Reaktion. Dabei kamen wir uns vor wie die Hexen aus Charmed. Wir fingen allmählich schon an zu kichern, weil wir uns langsam so dämlich vorkamen. Wir überlegten gerade, ob es daran lag, dass es Tag war oder einfach nur völliger Quatsch gewesen war. Da schob sich das Glas auf ein Hallo-Kärtchen. Wir schauten uns gegenseitig mit großen Augen an, schworen jedoch beide, dass wir das Glas nicht selbst verschoben hätten. Wir fragten als erstes nach einem Namen und erhielten tatsächlich eine Antwort. Leider weiß ich heute nicht mehr, welchen Namen das Glas uns buchstabierte. Wir fragten ebenfalls nach dem Alter und erhielten eine Zahl im 70er-Bereich. Leider kann ich das genaue Alter heute auch nicht mehr sagen. Dafür ging damals einfach alles zu schnell. Total ungläubig schauten wir einander an, verdächtigten beide den jeweils anderen. Da wir beide zitterten und die Situation uns doch etwas zu schnell zu real geworden war, einigten wir uns darauf, noch 2 Fragen zu stellen und dann aufzuhören. Wir fragten also, wie der vermeintliche Geist gestorben sei, doch das Glas regte sich diesmal kein bisschen. Da nichts geschah, fragte ich aus dem Affekt, ohne darüber nachzudenken, wann der Geist denn gestorben sei. In genau diesem Moment fing der Timer im Nebenraum an, 3-mal laut zu piepsen. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich euch sage, dass mir in dieser Situation das Blut in den Adern gefroren ist. Ohne mich zu verabschieden, nahm ich den Finger vom Glas, rannte zur Tür und riss diese auf. Doch im Zimmer meiner Geschwister war alles wie vorher. Ich schaute hinüber zum Timer, der 14 Uhr anzeigte. Langsam ging ich also zurück und bat Amelie, auf ihrem Handy nach der Uhrzeit zu sehen. Sie bestätigte, dass es mittlerweile 14 Uhr gewesen war. Das Piepsen der Uhr hatte sie auch gehört und für gruselig empfunden, wusste jedoch nichts von der Zeitschaltuhr darin. Sofort verabschiedete sie sich und nahm dann auch die Finger vom Glas. Erst da fiel mir wieder ein, dass man nicht einfach ohne Verabschiedung die Finger vom Glas nehmen sollte. Zügig räumten wir die Karten in einen Plastikbeutel, um sie später zu entsorgen, öffneten alle Rollläden und versuchten, das eben Geschehene irgendwie zu verarbeiten und zu erklären. Bis heute beharrt sie darauf, das Glas damals nicht verschoben zu haben, und von mir weiß ich, dass ich es nicht gewesen bin. Was mich jedoch bis heute nicht mehr loslässt, ist das exakt genaue Piepsen des Geräts, kurz nach meiner Frage und zu einer Zeit, zu der es noch nie gepiepst hatte. Bis heute kann ich mir das nicht rational erklären. Den Tag darauf ging die Uhr schließlich auch erst um 16 Uhr wieder ihrer täglichen Aufgabe nach und an der Zeitumstellung konnte es auch nicht gelegen haben, da diese nicht in diesem Monat gewesen war. Da sonst neben uns und meinem Opa niemand im Haus gewesen war und man das Öffnen des Kindergitters am Treppenende lautstark hätte hören müssen, konnte ich auch andere Fremdeinwirkungen ebenfalls ausschließen. Auch dass Amelie vielleicht an der Uhr herumgespielt haben könnte, kam mir in den Sinn. Doch weder hatte sie dafür genügend Zeit noch Expertise, war das Menü dieser Uhr doch auf Englisch und typisch verschachtelt, wie es für damalige Geräte üblich gewesen ist. Es bleibt nur zu sagen, dass während und nach dieser Situation trotz des unbestreitbaren Gruselfaktors keine bedrohliche oder unangenehme Energie im Raum herrschte, wie ich es beispielsweise aus anderen eurer Zuhörergeschichten mitbekommen habe. Ein eher muckeliges Gefühl breitete sich danach für Tage in meinem Zimmer aus – auch wenn ich es damals nicht so recht benennen konnte. Sollten wir damals also tatsächlich mit einem Geist gesprochen haben, so war ich mir lange Zeit sicher, dass es ein guter gewesen sein musste. Der Gedanke, dass das vielleicht der Geist einer lieben Oma oder eines Opas war, der sich einen kleinen Spaß mit uns Kindern erlauben wollte, hat mir die Situation im Nachhinein deutlich erleichtert. Bevor wir das Haus bezogen hatten, befand es sich schließlich mehrere Generationen im Besitz der Vormieter. Es kann also gut möglich sein, dass eine oder mehrere Personen zuvor in diesem Haus gestorben sind. 2. Ein weiteres Erlebnis fand einige Jahre darauf direkt vor meinem Zimmer statt. Ich musste etwa 16 Jahre alt gewesen sein. Da ich generell etwas sehr frühreif gewesen war, hatte ich zu dieser Zeit meinen ersten ernsthaften festen Freund. Dieser zog extra für mich von Bayern aus zu uns nach Sachsen. Da er noch keine eigene Wohnung gefunden hatte und meine Eltern sich absolut großartig mit ihm verstanden haben, durfte er erst einmal zu mir in mein altes Kinderzimmer ziehen. Ja, wir wohnten dort quasi zu zweit auf etwas weniger als 15 Quadratmetern. Da das jedoch die Art von Beziehung war, wo man 24/7 aneinander kleben wollte, störte uns das nicht. Tatsächlich schweißte uns dieser Umstand nur umso mehr zusammen. Eines Abends gegen 23 Uhr gingen mein Freund und ich wie gewohnt zu Bett. Es war eine kalte, stürmische Nacht und während der Regen mächtig gegen die Fenster prasselte, zog außerdem ein Gewitter heran, wie uns der grollende, immer näher kommende Donner verkündete. Da wir nicht einschlafen konnten, starteten wir den Laptop und überlegten uns, etwas auf YouTube zum Einschlafen zu hören. Mein Freund war ebenso großer Gruselnerd wie ich und da ich mich für nichts entscheiden konnte, entschied er einfach. Tatsächlich startete er eine 4 Stunden lange Compilation aus den beliebtesten Creepypastas. Ja, dieses Thema verfolgte mich echt mein halbes Leben lang. Da wir uns aneinander kuscheln konnten, war das für mich auch soweit in Ordnung. Sonst hätte ich niemals nachts bei diesem Wetter Gruselgeschichten gehört. War ich doch immer ein kleiner Schisser. Irgendwann schliefen wir dann langsam ein. Meine Geschwister schliefen an diesem Abend mit meinen Eltern im Bett, ein Stockwerk weiter unter uns. Ihnen machte das Wetter und dessen Lautstärke im Dachgeschoss zu große Angst. Irgendwann gegen 1 Uhr nachts wurde ich wach. Ich wurde von einer riesigen Fratze ohne Nase mit weit aufgerissenem Mund und aschfahler Haut vor meinen Augen begrüßt. Ich quiekte auf und saß sofort kerzengerade im Bett. Zu meinem Glück handelte es sich dabei jedoch nur um ein Standbild von Jeff the Killer, der aufgrund der Creepypasta-Compilation auf dem Laptop lief. Hastig versuchte ich, meine Brille auf dem Nachttisch zu ertasten, was mir nach kurzer Zeit auch gelang. Mein Freund wurde von meinem Schreckmoment ebenfalls geweckt und war sofort das Leben selbst, als er auf meine Erklärung hin 1000 Tode vor Lachen starb. Ich musste ebenfalls darüber schmunzeln, und als wir uns gerade wieder gefangen hatten und wieder weiterschlafen wollten, hörten wir es. Da war ein Kratzen. Ganz leise, kaum hörbar, aber es war ein Kratzen. Einen Moment lang hielten wir beide inne, bis er mich fragte, ob ich das auch hören könne. Ja, das konnte ich. Dazu bleibt zu sagen, dass das definitiv keines dieser normalen Geräusche war, die alte Häuser gerne einmal machten. Kein Knarren oder Knacken, sondern ein beinahe rhythmisches Kratzen, das von der geschlossenen Tür unseres Raumes zu kommen schien. Tiere hatten wir keine und so spät in der Nacht waren auch schon alle anderen ins Bett gegangen. Irgendwann fällte mein Freund die Entscheidung nachzusehen. Leise erhob er sich also und schlich zur Tür, bevor er die Klinke hinunterdrückte und diese mit einem Stoß aufknallte. Stille. Wieder einmal war im Nebenraum gar nichts. Das Kinderschutzgitter an der Treppe war außerdem zu. Wieder einmal konnte keine Fremdeinwirkung dafür verantwortlich gewesen sein. Er schloss die Tür wieder und setzte sich zu mir aufs Bett. Da wir beide nicht wirklich an Übernatürliches oder dergleichen glaubten, erklärten wir uns das Geschehene erst einmal rational. Ein Ast, der vielleicht wegen des Sturmes am Dach kratzte, oder vielleicht waren es Sounds aus der Creepypasta. War das Video vielleicht doch nicht pausiert? Ich drehte mich zum Laptop und bewegte das Touchpad. Doch, es pausiert, sagte ich noch, als plötzlich etwas so Schweres gegen die Tür des Zimmers knallte, dass sie beinahe aufgesprungen wäre. Uns rutschte das Herz in die Hose und wir waren minutenlang wie festgefroren. Irgendwann verflog der Schock und wir legten uns immer noch leicht zitternd mit Blick zur Tür zurück ins Bett. Ich weiß noch genau, wie wir uns eine ganze Weile flüsternd über das Geschehen austauschten. Irgendwann jedoch holte uns der Schlaf erneut ein. Am nächsten Morgen schien wieder die Sonne und vom Unwetter aus der letzten Nacht war keine Spur mehr am klaren blauen Himmel zu sehen. Wir wurden durch meine spielenden Geschwister im Nebenzimmer geweckt und wollten gerade nach unten zum Frühstück gehen, da fiel mein Blick auf die quasi Rückseite unserer Zimmertür. Es war eine dieser Aktionen, bei denen man vorher nicht darüber nachdenkt, doch ich musterte automatisch die Tür. Was ich dort sah, ist mir bis heute ein großes Rätsel. Im hellen Tageslicht konnte man sie sehr gut erkennen. Mehrere große Kratzer, die sich auf Kopfhöhe von mir, also circa in 1,65 Höhe, befanden. Diese Kratzer waren vorher noch nicht da gewesen, da bin ich mir wirklich absolut sicher. Beim Frühstück erzählten wir meiner Mama von den komischen Erlebnissen aus der letzten Nacht. Mehr als ein Schmunzeln und ein »Tja, wer weiß, was es war« erhielten wir jedoch nicht. Auch heute noch sprechen mein mittlerweile Ex-Freund, jetzt bester Freund und ich noch immer mal wieder über diese Nacht. Das waren tatsächlich schon meine krassesten Erlebnisse. Sonst sind mir später in meinem Leben noch zwei weitere kleine, gruselige Dinge passiert, die eventuell mit beiden vorherigen Geschichten zusammenhängen könnten. Falls euch meine Ausführungen nicht schon zu lang sein sollten, würde ich euch noch von den beiden kleineren Ereignissen erzählen, sodass sich der Kreis quasi schließt. 3. Damals, kurz nach Beginn der Pandemie, bin ich chronisch erkrankt. Erschöpfung, Müdigkeit, Schmerzen sowie Konzentrationsprobleme beherrschten meinen Alltag. Ich bekam alle möglichen Allergien, hatte ständig Bauchbeschwerden, Migräne und zu allem Überfluss fielen mir auch langsam meine schönen langen Haare aus. Ein medizinischer Grund konnte dafür bis heute nie gefunden werden. Ich wurde damals komplett aus dem Leben gerissen, musste meinen Job aufgeben und mich mit allen möglichen Ämtern auseinandersetzen. Glücklicherweise hatte ich meine Familie, die sich äußerst liebevoll um mich kümmerte. Übergangsweise zog ich einige Monate zurück. Zu meinen Eltern. Dass immer jemand in meiner Nähe war, sollte ich mal wieder einfach umfallen, was damals leider recht häufig vorkam. Als sich mein Zustand nach einem halben Jahr wenigstens ein klein wenig stabilisierte, ging ich für einige Wochen probeweise zurück in meine eigene Wohnung. Innerhalb der ersten Wochen in meiner Wohnung wurde ich eines Nachts langsam wach. Ich öffnete meine Augen. Ich konnte mich jedoch nicht bewegen. Eine Schlafparalyse, so viel weiß ich heute. Neben meinem Bett stand eine große, eindeutig weibliche Silhouette. Sie war vollkommen verfinstert, als würde ein schwarzer Schleier über ihrer Erscheinung liegen. Sie stand einfach nur neben meinem Bett und blickte auf mich hinab. In ihrem Gesicht waren nur ihre glühend weißen Augen zu sehen. Nase und Mund schienen quasi unter besagtem Schleier zu liegen. Man müsste jetzt meinen, ich Angsthase hätte die Panik meines Lebens gehabt, doch das Gegenteil war der Fall. Ich war und blieb aus mir rückblickend unerklärlichen Gründen absolut ruhig und traute der Gestalt neben meinem Bett. Nach kurzer Zeit schlief ich dann auch wieder ein. Trotzdem hat sich diese Gestalt und die Ruhe, die ich in ihrer Präsenz verspürte, in mein Hirn eingebrannt. 4. Das letzte Erlebnis trug sich einige Wochen darauf abends zu. Ich befand mich gerade in meinem Badezimmer, wo ich mein Gesicht wusch, als ich einen lauten Knall aus Richtung meines Flures hörte. Total paranoid schreckte ich hoch, mein Gesicht dabei den ganzen Boden am Volltropfen. Ich schnappte mir mein bereitgelegtes Handtuch und trocknete ganz schnell mein Gesicht ab. Dann schaute ich in den Flur. Plötzliche laute Geräusche kamen in meiner Wohnung öfter vor, da der Nachbar über mir öfter mal umräumte oder zu turnen schien. Dieses Geräusch jedoch hatte ich so zuvor noch nicht gehört. Es war wie ein Knall auf Holz mit einem metallischen Unterton. Im Flur angekommen, offenbarte sich mir auch direkt die Quelle des Tons. Mein Sicherungskasten, der an der Wand gegenüber vom Badezimmer eingebaut war, stand offen. Da das schon mal vorkommen konnte, da dieser nicht mehr richtig einrastete, tat ich es über mich lachend ab und ging zurück ins Bad. Kurz vorher am Nachmittag hatte ich mir die Haare gefärbt. Das war eines der letzten Male, bevor der Haarausfall zu schlimm wurde. Ich wollte dementsprechend unbedingt ein Foto für meine Freunde und meine Familie machen. Da ich nur eine schwache Deckenlampe im Bad hatte, schaltete ich das Licht meines Badspiegels an. Ich machte also mit dem Rücken zur geöffneten Tür gedreht ein Selfie. Als ich mir das Bild jedoch später anschaute, traf es mich wie ein Schlag. Im Hintergrund, neben dem Sicherungskasten, war ganz leicht durchsichtig ein Gesicht zu erkennen. So dezent, dass man es beinahe als eine Lichtreflexion hätte abtun können. Doch ich konnte es ganz klar erkennen, ein weites Lächeln und weit aufgerissene, hell leuchtende Augen. Ich brauche, denke ich, nicht zu erwähnen, dass ich die ganze Nacht das Licht in der gesamten Wohnung angelassen habe und erst ins Bett ging, als ich die Müdigkeit nicht mehr aushielt. Witzigerweise habe ich Anfang diesen Jahres beim Entrümpeln meines Telefons besagtes Foto wiedergefunden. Das Gesicht im Hintergrund war jedoch nicht mehr zu erkennen. Gerne dürft ihr darüber spekulieren, ob all diese Vorkommnisse vielleicht irgendwie zusammenhängen könnten. Das habe ich über die Jahre auch recht oft getan. Mehrmals kam mir in den Sinn, dass ich mit meiner fehlerhaften Verabschiedung oder der Tatsache, dass ich das komplette Haus als Ouija-Board missbraucht habe, sicher etwas falsch gemacht haben könnte. Den blanken Boden als Brett zu nutzen, war dementsprechend sicher keine gute Idee. So viel ist mir heute bewusst. Trotz all dieser Erlebnisse bin ich im Herzen eher Skeptiker als Gläubiger und versuche mir all diese Erlebnisse trotzdem irgendwie zu erklären. Ich möchte allerdings auch nicht wie ein Protagonist in einem Horrorfilm alles als rational abtun, wenn gewisse Dinge einfach nicht rational erklärbar sind. Ich danke euch jedenfalls einmal herzlich fürs Zuhören und euren Podcast. Seit ich euch vor exakt 2 Wochen entdeckt habe, höre ich eure Zuhörergeschichtenfolgen hoch und runter. Auch die True-Crime-Folgen finde ich sehr interessant, brauche jedoch das richtige Mindset, um auch diese gut zu vertragen. Fühlt euch gedrückt, habt eine tolle Zeit und auf viele weitere spannende Podcast-Folgen.
Liebe Eri, vielen, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, das alles so detailliert aufzuzeichnen und zu dokumentieren, um es mit uns zu teilen. Boah, wo fangen wir an?
It was a lot.
Ganz kurz. Ich muss sagen, ich finde es so krass, was einfach das Gefühl bei solchen Erfahrungen immer wieder ausmacht. So, bei der einen Erscheinung, sag ich mal, war das Gefühl ganz ruhig und es war alles in Ordnung. Und dann kann man einfach, sag ich mal, weitermachen mit was auch immer man gerade macht und es so einfach sein lassen. Und dann wiederum hast du eine andere Erfahrung, wo das Gefühl einfach irgendwie anders ist.
Sogar, wenn du nicht mal sagen kannst, also jetzt was mal rein von ist. Der Schilderung, ja auch was gruseliger wäre, so rein objektiv, sag ich
genau.
mal.
Genau, ne? Ja.
Und trotzdem ist das Gefühl entscheidend darüber, wie man das verpackt und wohin man diese Erfahrung einsortiert.
Voll,
ne?
Ja.
Ich habe übrigens, mir ist gerade noch eine Geschichte eingefallen, ich konnte halt so relate mit dieser Sache mit dem Creepypasta-Standbild da, ne?
Das war so witzig, das war so schön geschrieben,
ja, genau.
Dass du erst
so
denkst, oh,
bam.
Und dann aber doch nicht.
Ja, genau. Und es hat mich daran erinnert, habe ich jemals die Geschichte erzählt, hier im Podcast, wenn ich euch das schon erzählt habe, dann hört jetzt einfach drüber weg, Leute, aber wie ich als kleines Mädchen öfter bei meiner großen Schwester, die 10 Jahre älter war, im Zimmer gepennt habe. Und bei der lief natürlich MTV. Wir waren in den 90ern. Meine Schwester war ein Teenie in den 90ern. Mhm. So. Und ich, keine Ahnung, 6 Jahre oder was, meine Schwester 16. Ich penne bei meiner Schwester im Zimmer, es läuft MTV. Ich wache nachts auf und ich hatte einen Albtraum. Ich konnte mich an diesen Albtraum noch krass gut erinnern, bis ich 15 Jahre später durch YouTube festgestellt habe, dass es einfach das Prodigy-Video von Firestarter war.
Wie süß! Krass.
Das war's. Also das ist so, deswegen konnte ich das so gut relaten mit dem, du denkst irgendwie, dir passiert irgendwas Schlimmes oder es ist irgendwie, und du tust das als Albtraum, also ich hatte das damals natürlich als Albtraum getan, du warst ja dann wach und so, ne, und dann sind natürlich auch noch diese anderen Dinge passiert und die Scratches an der Tür, Digga, das finde ich auch echt richtig spooky.
Auch, dass es auf einmal so knallt.
Mich würde noch interessieren, wenn du deiner Mutter davon erzählt hast beim Frühstück so.
Ja.
Und deine Mutter sagt, ja, weiß man jetzt nicht, was
und
das
ich
war.
Erst mal, also,
und ich dachte so, habt ihr denn diese Kratzer gezeigt oder so? Oder,
ja, als Mutter wäre man doch entrüstet, dass auf einmal diese
Tür kaputt
ist.
Ja, genau. Ja. Selbst wenn sie einfach kaputt ist. Ja,
ja,
genau.
Ja.
Fand ich auch interessant, die Reaktion. Wobei, ich, da würde ich auch nochmal gerne anknüpfen an die Geschichte von vorher, die wir gehört haben von Kim. Ich glaube, ja, genau, Kims Geschichte vom Anfang. Und zwar ging es da ja auch um darum, dass die Freunde das so weggelacht haben.
Mhm.
Und da war so dieses, ja, ihr Name war nicht genannt worden, deswegen konnten sie das noch amüsant finden. Und ich habe so ein bisschen an unseren Mutti-Effekt gedacht, wovon wir ja
der
schon mal erzählt haben.
Auch bei echten Muttis.
Genau. Mhm. Und ich habe halt gedacht, vielleicht ist es auch so, dass es, das ist dieses unausgesprochene Einverständnis darüber, dass man das jetzt nicht genau benennt, weil sonst macht das Angst.
Und auch, wie Kim sagte, das verstärkt die Dinge gegebenenfalls
total.
Nur.
Genau, und da musste ich eben an diese Geschichte noch denken, weil da hieß es ja auch, der Name wurde nicht genannt und die anderen fanden es dann halt irgendwie noch witzig und wollten noch weitere Fragen stellen und sie war nicht amused, ne? Wo ich dann eben so dachte, ja, das kann aber auch einfach daran gelegen haben, dass die sich nicht eingestehen wollten, dass sie es halt selber scheißgruselig fanden. Und deswegen finde ich halt die Reaktion der Mama ganz spannend, weil der Kratzer ist am Abend nicht da, der Kratzer ist am nächsten Tag da. Ihr hört dieses Geräusch und Mama sagt, naja, wer weiß, was das gewesen ist.
Ja, aber da musste ich auch an meine Mutter denken, als dieser, das hatte ich ja in der allerersten Folge mit Marisa erzählt. Und da war meine Mama ja auch so, ja, du hast dir einen Nerv eingeklemmt, keine Ahnung.
Ja.
Und hat mir ja jetzt aber irgendwie vor ein paar Jahren, hat sie mir gestanden, dass sie es selber auch scheiße gruselig fand, aber halt auch überhaupt nicht sowas, was soll ich den Kindern denn sagen?
Eben, du willst ja auch beruhigen.
Genau, du willst
dafür
ja beruhigen.
Dafür bist du ja auch da als Erwachsene.
Richtig, du willst es irgendwie relativieren und als harmlos abtun dem Moment einfach, um die Sache nicht schlimmer zu machen.
Total.
Ansonsten möchte ich noch sagen, dass ich irgendwie die Verbindung zwischen dir und deinem jetzt Ex-Freund, aber besten Freund so, so herzerwärmend, auch wie cool, dass ihr so, also man kennt das hier gerade so als Jugendliebe, du willst wirklich 24/7 am liebsten aufeinander hängen und so und dass ihr das konntet quasi.
Und dass es auch kein böses Blut gab, obwohl dieser Mensch von Bayern nach Sachsen gezogen ist, so weit weggezogen ist, deinetwegen und so und ihr seid immer noch gut miteinander, das muss man
so
einmal
süß.
Appreciaten. Das habe ich auch, genau das habe ich auch gedacht zwischendrin, dass ich so dachte, wie toll es eigentlich ist, weil man sich ja oft so denkt, irgendwie ganz rein theoretisch wäre es doch schön, wenn man Menschen, die man einmal geliebt hat, nicht hassen würde. Mhm. Und rein praktisch ist es für viele so schwer umzusetzen. Und deswegen einmal Appreciation für euer Verhältnis und liebe Grüße.
Ja, ja. Genau, liebe Grüße an dieser Stelle. Und das fand ich auch ganz, ganz herzallerliebst.
Ja, absolut.
Einfach richtig schön. Und ob ich jetzt einen Zusammenhang unbedingt sehe, ich glaube erstmal nicht.
Nee.
Ich glaube, es sind so vereinzelte Dinge. Also vielleicht hast du mit dem Gläserrücken irgendwas losgetreten, keine Ahnung.
Ich finde das aber spannend, muss ich sagen, weil der Gedanke wäre mir von alleine gar nicht gekommen, dass es ein Problem hätte sein können.
Das Haus zu benutzen quasi. Ja,
als Brett zu benutzen.
Die Idee kam mir auch noch nicht.
Der Gedanke kam mir gar nicht.
Ja. Ja. Und was ich auch wieder witzig finde, ich habe diese Geschichten vorher, ich habe sie rausgesucht, ich habe sie vorher nicht gelesen. Und das war jetzt wieder Gläserrückengeschichte. Ich bin gespannt, was uns...
Und die Religion. Ich hatte am Anfang kurz gedacht, okay, wohin geht das jetzt mit der religiösen Freundin?
Mhm.
Das war dann nur ein Side-Note irgendwie, dass es halt deswegen bei Eri zu Hause stattfinden musste.
Ja, ja.
Aber trotzdem, total krass irgendwie, wie ich wieder so dachte, okay, wir haben Ouija-Boards, wir haben religiösen Hintergrund bei Personen oder wir haben zumindest irgendwie...
Es ist auf jeden Fall irgendwie der gleiche Vibe.
Ja,
war
genau.
Irgendwie da. Also
auch mit dem, ich muss euch unser Haus erstmal beschreiben und so, ne?
Genau, ich habe manchmal das Gefühl, die Geschichten ordnen sich einfach von selbst.
Ja, genau.
Nach Thema irgendwie.
Ich bin gespannt auf die nächste.
Ich auch, mal gucken, was uns da erwartet. Und abschließend ist mein kleines Herzchen, was sich auch manchmal gerne gruselt, sehr traurig, dass diese ominöse Erscheinung auf dem Foto verschwunden ist über die Jahre.
Ich auch. Ich habe nämlich erst gedacht, als ich
Albtraum.
Das gelesen habe gerade, habe ich gedacht, oh Gott, sie hat es mitgeschickt.
Ich dachte
oder so.
Auch so, ich muss nochmal in den anderen gucken, vielleicht habe ich was übersehen oder so. Aber schade, ey.
Ja.
Weil, boah, ganz, also das wäre, glaube ich, sehr schlimm für mich, wenn ich sowas auf, vor allem irgendwie, oder wenn Gesichter oder so komisch verwischt sind. Eine Freundin von mir hatte das mal mit Selfies an Silvester, habe ich die mal gezeigt.
Boah,
sieht ganz gruselig aus. Okay. Die Gesichter sehen ganz gruselig aus, wirklich, das muss ich dir mal zeigen.
Ja.
Und das ist immer, also wir gehören ja zu der Generation, die einfach komplett traumatisiert wurde durch Final Destination.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob es bei dem Film war, auf jeden Fall irgendein anderer Film aus dieser Zeit, so, da war es auch so, dass man vorher auf den Fotos immer so komisch verschwommen war und dann wusste man, das sind die Nächsten und deswegen ist das bei mir als schlechtes Oben abgespeichert und das macht mir immer Angst. Aber gut, vielen Dank für die Einsendung, Eri. Wir machen weiter mit Utes.
Ich habe den Namen gerade schon gesehen. Und können wir ganz kurz von unserem Rotkehlchen erzählen?
Von Ute, unserem Rotkehlchen?
Liebe Grüße gehen raus an dich, Ute.
Also an welche Ute jetzt?
Ja, nicht ans Rotkehlchen, an unsere Hörerin Ute, die uns jetzt diese Geschichten geschickt hat.
Ja.
Aber wir hatten in unserem allerersten Arbeitsglamp, was wir zu zweit noch bestritten
in
haben.
In Holland.
In Holland hatten wir ein Rotkehlchen. Ein ganz dickes Rotkehlchen, was bei uns irgendwie immer saß. Also ja. Es saß auf diesem einen Draußenstuhl.
Mhm.
Draußenstuhl ist auch geil. Ja. Wie alt sind wir? 34. Nein, 4. Auf dem Stuhl draußen auf der Terrasse. Und da saß immer dieses Rotkehlchen.
Ja.
Und es kam jeden Tag. Mhm. Jeden Tag und hat da gechillt irgendwie.
Da, die hatten wir auch in der Story.
Genau, stimmt.
Haben wir immer noch.
Die, das ist auch, ihr könnt Ute noch sehen.
Genau.
Da
ist Ute vertreten.
Highlight ist Ute noch vertreten.
Ja.
Also, ich musste mich einmal kurz freuen über den Namen. Und jetzt schreibt uns Ute und das finde ich irgendwie schön.
Ja.
Und Full Circle Moment für
voll.
Mich.
Voll. Aber Ute schreibt uns nicht nur irgendwie, sondern da freue ich mich sehr drauf. Ich kenne es inhaltlich noch nicht.
Oha.
Aber es ist auch handschriftlich, was ich auch sehr süß finde. Wir gucken mal, was sie in ihrer Einleitung, in ihrer Vorstellung quasi schreibt.
Okay, so, give it up for Ute, Leute.
So, hallo ihr beiden. Ich hätte euch auch drei Gänsehaut-Stories für eure Zuhörerfolgen mitgebracht. Zu den Bildern, die gedruckten Texte stammen aus einer alten spin.de-Gruppe, in der einige Mitglieder inklusive mir uns zusammengetan haben und ein Fotobuch aus unseren unheimlichen Stories gemacht haben. Das Handgeschriebene ist von mir selbst geschrieben, weil ich lieber mit der Hand schreibe, als zu tippen. Die Story könnte man nicht nur Weckruf nennen, sondern eher der letzte Arschtritt meiner Oma. Ich finde eure Zuhörerfolgen einfach klasse, denn ihr seid bisher der einzige Podcast, den ich höre, der seine Hörer damit wirklich würdigt. Liebe Grüße, Ute. So, und jetzt hat sie, es sieht fast aus wie aus einer Zeitschrift, eigentlich diese Seite aus diesem Fotobuch, was die da in ihrer Gruppe. Und ich finde es so cool. Ach, ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie cute. Ja, keine Ahnung. Und,
total, was total Besonderes.
Ja, und ich kann mich erinnern, früher die Mutter von einer Freundin von mir, die hatte auch oft so wie so spirituelle Treffs und ich fand das früher als Teenie irgendwie so mit 40, ich fand's immer ganz spektakulär,
ja,
was die da wohl alles machen und so. Und genau, finde das irgendwie, weiß nicht, spannend. Und genau, ich würde sagen, wir lesen mal jetzt die erste Geschichte aus diesem Sammelsurium der paranormalen Erfahrungen.
Wir sind gespannt.
Ich selbst habe von diesem Abend nur die Hälfte mitbekommen, aber aus Erzählungen schreibe ich das hier jetzt auf. Und wenn ich das danach nicht live miterlebt hätte, hätte ich es nicht geglaubt und hätte gesagt, ihr habt zu viel X-Faktor geschaut. Es war ein Abend im November 2008, den genauen Tag weiß ich nicht mehr. Mein Freund war bei einer Bekannten, die solche Fälle schon öfters hatte. Gegen 6:30 bekam er einen Anruf von seinem Kumpel, ob er zu Hause wäre. Er bräuchte was. Mein Freund meinte, dass er in einer halben Stunde zu Hause sein könnte und verblieb dabei. Die Bekannte saß auf der Eckbank, als sie plötzlich aufsprang und sagte, »Neben mir sitzt jemand und das ist ganz kalt.« Sie hat sofort Weihrauch und alles geholt und alles geweiht und so, als sie spürte, dass die kalte Gestalt Richtung Wohnzimmer ging. Mein Freund wollte ja losfahren. Er spürte, dass etwas Kaltes gegen seinen Kopf drückte. Bei der Verabschiedung spürten die Bekannte und er einen kalten Luftzug zwischen ihnen durchhuschen. Mein Freund fuhr also los und 2 Dörfer weiter spürte er, wie ihn etwas Warmes auf die Brust drückt und ihm den Fuß vom Gaspedal zog. Er hat gebremst und an der Kreuzung angehalten, die in einer scharfen Linkskurve abbog. Was sein Glück war, denn ein LKW hat die Kurve extrem geschnitten und wenn er so weitergefahren wäre, wäre dem LKW frontal reingefahren. Er schaute auf die Uhr. Es war 6:50. Er griff neben sich auf den Beifahrersitz und der war knallewarm. Zur Erinnerung, es war November, abends 7:00. Es schien auch den ganzen Tag keine Sonne, aber der Sitz war trotzdem warm. Als er dann wieder bei der Bekannten war, sagte sie, gell, 6:50 war das. Mein Freund meinte, woher sie das wüsste. Sie antwortete, ich habe angefangen zu zittern und habe genau gewusst, jetzt passiert etwas. Sie saßen dann zusammen und haben sich darüber unterhalten. Und als ich Pause hatte, ich hatte damals Spätschicht, hat er mich angerufen und gemeint, ich sollte nach der Arbeit zu der Bekannten kommen. Er muss mir was erzählen. Ich bin dann gegen 9:45 da gewesen. Sie haben mir alles erzählt und mir wurde immer unheimlicher, bis ich sagte, Leute, ich habe Angst, ich brauche eine Zigarette. Ich bin dann mit ihrem Ex-Mann und dem Babysitter zum Rauchen nach draußen gegangen und mein Freund blieb oben, genau wie die Bekannte. Als ich dann als letztes das Ess- und Wohnzimmer betrat, saßen alle wie versteinert da und starrten Richtung Wohnzimmer. Dort hing ein Mobile von den Kindern und dieses drehte sich immer wieder. Es war weder ein Fenster noch eine Tür auf, noch standen Kerzen darunter. Die Mobilis drehten sich, als würden sie sich im Raum umschauen. Ich ging ganz vorsichtig an den Platz an der Eckbank, wo ich sonst auch immer saß, und mir wurde echt Himmelsangst. Man konnte sich schon fast mit den Mobilis unterhalten. Auf der Heimfahrt wurde mir dann klar, dass diese Mobilis, gut, was heißt Mobilis, es müssen Engel gewesen sein, die mich gewarnt haben, mich gemeint hatten. Ich bin losgefahren, ich wollte nur nach Hause, und genau am Ortsschild habe ich bemerkt, dass mir was über die linke Hand gefallen ist. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Circa 5 Kilometer später schaue ich zufällig auf meinen Tacho und sehe die Silhouette einer Spinne. Ich habe panische Angst vor Spinnen. Ich habe beinahe das Lenkrad verrissen bei dem Versuch, das Viech runterzuwerfen. Ich habe mir noch gedacht, soll ich im nächsten Dorf anhalten und das Viech suchen? Aber dann dachte ich mir, nee, weil ich zu meinem Freund ja gesagt habe, wir bleiben hintereinander. Wir hatten damals noch 2 Autos. Als wir dann daheim waren, habe ich als allererstes meine Kommunionskreuzkette rausgesucht und seitdem habe ich diese Kette immer an. Nachtrag: Mittlerweile habe ich das Kreuz durch ein Pentagramm und einen Engel ersetzt. Warum? Du nickst so.
Religion.
Wieder Religion. Again. Ja, das dachte ich mir gerade auch. Again. Also okay, Moment. Haben die Mobilis vor der Spinne gewarnt?
Davor, dass sie aufpassen musste wegen der Spinne vielleicht einfach, weil sie Angst hat vor einer Spinne und sie hätte fast das Lenkrad verrissen.
Vielleicht, okay.
Also so nach dem Motto, pass auf, dass dir nichts Schlimmes passiert.
Okay. Aber es geht noch weiter, denn, Ute schreibt weiter, ich hatte später noch eine persönliche Warnung, die ich leider alle ignorierte bzw. nicht wahrgenommen und nicht richtig gedeutet habe, denn ansonsten hätte ich meine Oma noch einmal lebend gesehen. Ich schreibe das jetzt wie einen Kalender, damit man den Überblick behält, weil das auch noch über 4 Tage hinweg ging. 2. März 2009. Es war der Geburtstag meiner Tochter. Gegen Abend sind wir noch mit der Bekannten, die im Erstbeitrag erwähnt ist, etwas trinken gegangen. Dabei haben wir uns noch über solche mysteriösen Dinge unterhalten. Und ich hatte am Jahresanfang während der Arbeit abends gegen circa 18 Uhr oft den Duft von Lilien in der Nase. Lilien sind halt nun mal Totenblumen. Sie meinte, es kann schon was damit zu tun haben, dass ein mir sehr naher Mensch gehen muss. 3. März 2009. Es war morgens gegen 10 Uhr. Ich stand mit meinem Freund beim ATU auf dem Parkplatz, als er in mir durch ein Stichwort meinen letzten Traum wachrief. Mein Onkel verstarb am 9. Dezember 2005. Allerdings habe ich in dieser Nacht davon geträumt, dass ich mit ihm telefoniert habe. Ich habe ihm erzählt, dass er mittlerweile Opa ist. Und auch er wollte mir was erzählen, aber ich hab's nicht verstanden. 4. März. Wir waren an diesem Vormittag mit unserer Tochter in Augsburg in der Kinderklinik wegen eines Ultraschalls. Als wir das überstanden haben, sind wir noch in die City-Galerie zum Einkaufen gegangen. Und am Rückweg sind wir einen anderen Weg gefahren, als wir hingefahren sind. Larena schaut zum Autofenster raus und auf einmal sagt sie ganz nüchtern, »Mama, ich hab die Uri im Himmel gesehen.« Und ich frage noch etwas belustigt, welche hast du denn gesehen? Und sie antwortete, na die, wo im Altersheim war, da wo die Katze war. Und das war wirklich meine Oma. Wir haben sie mal besucht und in dem Altersheim gab's eine Katze, die sich dort frei bewegen konnte. Und die war in dem Zimmer meiner Oma, als wir sie besucht haben. Ich habe mir aber auch an diesem Tag keine weiteren Gedanken gemacht. 5. März. Der Vormittag verlief ganz normal. Am Nachmittag sind wir dann aber zu meiner ehemaligen Arbeitskollegin zum Kaffeetrinken gefahren. Es war ein schöner, lustiger Nachmittag. Wir haben uns auch ziemlich gut verquatscht und ich habe gesagt, komm, ich fahr heim. Also sind wir gegen 17 Uhr heimgefahren. Unterwegs fiel uns ein, wir brauchen ja noch was zu essen. Also haben wir noch schnell beim Rewe gehalten. Ich stand an der Kasse, als mein Handy klingelte. Meine Mutter war dran. Sie sagte nur, Oma ist vor einer Viertelstunde gestorben. Es war 18 Uhr. Ich hatte so viele Hinweise und alle habe ich nicht gesehen. Im Nachhinein könnte ich mir den Hintern beißen. Ich hätte sie gerne noch mal lebend gesehen. Und so sah ich nur noch ihren Körper. Aber sie lag so friedlich da, als wenn sie nur geschlafen hätte. Der harte Fakt daran ist, meine beiden Omas sind mit 87 Jahren verstorben. Mein Geburtsjahr ist 1987. Weckruf aus dem Jenseits. Meine Oma verstarb am 5.3.2009. Ich war zu der Zeit arbeitslos, auch noch Anfang April. Wir wohnten damals im Dachboden meiner Schwiegereltern. Es waren zwei ausgebaute Zimmer, ein großes Wohnzimmer und angrenzend ein kleines Schlafzimmer. Mein damals noch Freund, jetzt Mann, war schon beim Arbeiten, als ich das zutrug, was ich nun aufschreibe. Seit dem Tod meiner Oma hat die Touchlampe hinter dem Sofa in der Ecke verrückt gespielt. Sie stand auf einem kleinen Eckregal und war hinterm Sofa eingesteckt. Soweit, so gut. Nur ging die Lampe immer wieder von alleine an. Es war niemand in ihrer Nähe. Auch an besagtem Morgen im April. Ich war allein und bin durch das Licht aufgewacht. Es dürfte wohl so 8 Uhr gewesen sein. Also bin ich aufgestanden und habe sie ausgemacht. Ich habe mich wieder ins Bett verkrochen, allerdings nur so 10 Minuten. Bling, auf einmal ging das Licht wieder an. Ich also wieder raus aus dem Bett, Licht wieder aus und zurück in die warmen Federn. Ausstecken habe ich mich nicht getraut, aus Angst, dass sie trotzdem leuchten würde. 15 Minuten später das altbekannte Spiel. Licht an. Was zu viel war, war zu viel. Na gut, dann stehe ich halt auf. Kurz darauf klingelte mein Handy. Am anderen Ende war eine Zeitarbeitsfirma, bei der ich mich beworben hatte, die Arbeit für mich hatte. Das Arbeitsverhältnis hat damals nicht lange gehalten, aber zumindest habe ich nicht verschlafen geklungen am Telefon. Dank der tollen Lampe oder meiner Oma, die sie leuchten ließ. Ich legte danach einen Salzkreis um den Sockel und bedankte mich bei meiner Oma und sagte ihr, dass ich nun alleine klarkomme. Die Lampe leuchtete nie wieder von selbst. Jetzt weiß ich, was du meinst mit vielleicht der letzte Arschtritt deiner Oma. Das hast du sehr charmant formuliert, liebe Ute.
Auf jeden Fall.
Ich kenne diese Touchlampen.
Ja. Ich habe heute noch eine im Studio bedient.
Aber du hast sie bedient.
Bedient, ja.
Die ist gewollt
angegangen.
Ja, ich überlege gerade, ich glaube, nee, ich habe noch nie erlebt, dass sich eine selbstständig gemacht hat. Mhm. Nee. Nee. Das wäre mir auch neu. Ja, und ansonsten?
Wir hatten wieder Religion.
Stimmt. Übrigens, by the way. Stimmt. Da hatten wir in der Geschichte auch kurz so, wait a minute.
Yes. Ja, aber auf jeden Fall spannend. Und auch zum Thema Creepy Kids mal wieder ein kleiner Ausflug, ne?
Mhm. Stimmt, die Oma im Himmel gesehen. Genau. Das ist so verrückt, oder? Ich meine, Kinder haben ja nicht wirklich ein kognitives Verständnis von Tod.
Nee.
Denke ich. Also,
genau, und sie konnte das ja auch nicht wissen in dem Augenblick.
Ne? Nee.
Allerdings kenne ich das auch von insbesondere der Tochter einer Freundin von mir, die aus dem Zusammenhang heraus plötzlich an Dinge denkt oder früher, jetzt nicht mehr, sie ist jetzt etwas älter, aber als sie noch klein war und sie konnte so gerade reden, hat die teilweise so durcheinander erzählt und hat teilweise irgendwas erzählt, was irgendwann mal war, und da kamen auch so randomly irgendwelche Erinnerungen hoch von irgendwelchen Ereignissen, die man so, weiß ich nicht, irgendwelche Besuche und so. Mhm. Und da hätte auch locker easy mal ein Altenheimbesuch dabei sein können.
Ja.
Und das Kind dann quasi sich irgendwas erspinnt und das nochmal erzählt oder weiß ich nicht was. Ja. Und da kam ich auch drauf bei diesem, ich meine, Ute, du kennst natürlich deine Tochter, das wäre jetzt einfach nur so ein Gedanke, ne? Bei diesem, ich habe die Uroma im Himmel gesehen, ja, welche denn? Ja, die da, wo die Katze war, weil das ja für ein Kind auch wahrscheinlich was Prägnantes ist.
Voll, ja.
Dass die in ein Altenheim gehen und jemanden besuchen und dann ist da eine Katze, die halt so frei rumläuft.
Ja,
ne?
ja.
Ist ja auch ein eindrückliches Erlebnis gegebenenfalls.
Genau, ja, das ist auf jeden Fall das, was bei Kindern hängen bleibt, ne? Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, gut, dass dir nichts passiert ist auf dem Heimweg. Trotz Spinnenangst. Ich habe das auch manchmal, dann salze ich bei mir beim Fahren so eine kleine, und ich denke, also mich stört's nicht, aber ich denke mir, für Leute, die richtig Panik davor haben, scheiße.
Total. Für die ist auf jeden Fall richtig scheiße.
Mm.
Auf jeden Fall. Und da auch nochmal, ich meine, deine Oma hatte offensichtlich viel für dich getan. Ne?
Ja.
Also.
Ja. Aber ich finde es auch eigentlich ganz schön, wenn man sich vielleicht irgendwie für sich behalten kann, auch wenn eine Person von dieser Welt geschieden ist, dass man, okay, vielleicht sind die doch noch irgendwie da.
Ich habe da letzte Woche noch mit meiner älteren Schwester, besagte damals 16-Jährige, als ich 6 war, drüber gesprochen. Und wir haben noch so über Religion und Nicht-Religion gesprochen und so weiter. Und sie sagte auch noch, weißt du, ist ja sowieso jedem selbst überlassen, aber wenn ich eine Sache mir aussuchen dürfte, an die ich gerne glauben würde, ist, dass diese lieben Menschen, die ich mal hatte, nicht ganz verloren sind und dass sie eben auf ihrer Wolke sitzen und auf mich herunterschauen und vielleicht das ein oder andere Mal was Gutes für mich tun.
Das ist
sehr
schön.
Und sie sagt, ich habe das ganz oft, sie sagte, ich habe schon so oft in meinem Leben, die ist mittlerweile Mitte 40 und hat schon so oft in ihrem Leben Situationen gehabt, wo sie gesagt hat, ich bin haarscharf irgendeiner blöden Verletzung entgangen oder teilweise auch schon echt blöden Unfällen oder sowas, wo ich dann immer nach oben schaue und sage, danke Oma.
So, süß.
Irgendwie,
ne? Ich muss sagen, es ist ein komplett anderer Ansatz, aber ich will da nicht so viel vorwegnehmen, weil dazu wird es eine Folge geben. Ich bin letztens während in einem meiner nächtlichen Rabbit Hole Erkundungstouren bin ich über ein doch auch recht sehr wissenschaftliches Konzept gestolpert, was so ein bisschen die Grundfesten meiner Weltanschauung erschüttert hat.
Aha, da bin ich aber sehr gespannt.
Und das hat in mir doch nochmal viel angeregt und ich bin im Kern sehr rational geworden über die Jahre, also wirklich sehr, dass ich fast so, okay, alles, was ich nicht sehe, ist für mich erstmal so auch nicht präsent oder so, keine Ahnung. Aber das hat noch, ich glaube, ich habe ein Aber gefunden. So,
okay.
Und das auch noch richtig, also wie gesagt, ganz anderer Ansatz, geht in eine ganz andere Richtung, aber das hat auf jeden Fall bei mir ein großes Umdenken bewegt, was eventuell auch die Möglichkeit einräumt, dass dieses Leben hier nicht das einzige ist und dass es einen danach gibt, aber anders als dass man danach auf einer Wolke sitzt so. Aber genau, da dieses Rabbit Hole möchte ich irgendwann mit euch allen zusammen reinkriechen und das würde jetzt auch echt den Rahmen sprengen.
Na klar, aber ist ja schon mal ein schöner Teaser, ne?
Genau.
Für uns alle.
Ja, ja, und don't get me wrong, es hat nicht so Parapsychologie oder sowas zu tun. Wir bewegen uns hier in einem absolut wissenschaftlichen Feld. Deswegen, das macht es so spannend für mich.
Okay.
Und vielleicht ist das, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen über Halbzeit. Mir ist letztens auch was Gruseliges passiert. Wieder eine kurze Anekdote aus meinem, ist es nicht, wer weiß, wie schrecklich. Und wie gesagt, ich bin im Alltag so kernrational, dass ich mich danach entspannt ins Bett lege und einfach schlafe, weil ich mir denke, ist noch keiner, soweit ich weiß, durch paranormale Mächte oder durch irgendwas so ums Leben gekommen oder verletzt worden. Also, was soll passieren? Und zwar lag ich letztens im Wohnzimmer auf der Couch und Schüppi knurrte aus dem Nichts ins Nichts. Und das finde ich immer komisch, weil eigentlich ist die halt, also das gibt mir immer kurz so ein ungutes Gefühl. Vor allem aber, weil mittlerweile denke ich dann eher, nicht, dass einer irgendwie auf dem Balkon rumschleicht oder so irgendwie, keine Ahnung. Und dann war ich kurz so, seltsam, aber gut, sie hat sich dann auch irgendwann wieder beruhigt. Und dann wollte ich auf Toilette und bin durch den Flur und ich hörte aus dem Schlafzimmer, wie wenn Kopfhörer irgendwo liegen, über die was läuft, aber die ganz laut sind, sodass du es auch im Raum hörst, aber so komisch irgendwie. Sowas hörte ich aus dem Schlafzimmer und hier waren aber keine Kopfhörer und ich war ja auch schon seit Stunden zu Hause und hier war auch eigentlich nichts an. Und ich denke, was ist das? Und ich musste erstmal hier auf Suche gehen, bis ich die Quelle davon gefunden hatte. Und ich habe so eine Halterung an meinem Bett, wo ich mein Tablet einspannen kann, wo ich dann abends noch lesen oder was gucken kann. Und zum Einschlafen gucke ich immer was. Und da lief das, was ich in der Nacht davor zum Einschlafen geguckt habe.
Auf deinem Tablet?
Auf meinem Tablet. Jetzt ist aber die Sache, um das anzumachen, ich muss auf den Knopf drücken, ich muss hochwischen, ich muss einen vierstelligen Code eingeben, ich muss die App öffnen und ich muss auf Play drücken. Anders läuft das nicht. Und das musste ich ausmachen. Und ich war kurz so, okay, weird. Wie ist das angegangen? Wie ist das passiert? Weil anders geht das nicht an. Und das kann auch nicht die ganze Zeit gelaufen sein, weil das hörst du ja. Das hätte ich vorher auch gehört. Und ich war vorher diverse Male in meinem, ich habe mir meinen Schlafanzug hier angezogen, Stunden davor und so. Also es, ja, das war ein bisschen weird. Aber dann bin ich ins Bett gegangen und dann war auch alles gut.
Und dann hast du es einfach zum Einschlafen weitergeguckt.
Ja, ja. War ja schon an. Ja. Vielleicht wusste da einfach jemand.
So, die Schlafenszeit.
Die genau, die alte geht jetzt gleich hier. Bett. Genau, deswegen mich kurz auf der Couch, kurz aus der Hose creepen, damit ich mich freiwillig Richtung Bett bewege. Genau. Und da dann schon mal hier alles. Nächstes Mal aber bitte auch Bett vorwärmen, ja? Dankeschön.
Oh, bitte nicht.
Was wäre eklig. Stell dir mal vor, du legst dich einfach ins Bett und es ist einfach warm.
Ach so, da fällt mir übrigens auch noch was ein.
Oh, das war auch seltsam bei Ute.
Ja, das finde ich gar nicht so seltsam.
Dass der Sitz warm war?
Hatte euer Sitz eine Sitzheizung? No
Ach so.
Weil das Auto von meinem Mann hat eine Sitzheizung. Das ist auch ein altes Auto, deswegen frage ich das. Mm. Und diese Sitzheizung musst du, hast du das nicht auch, dass du die manuell ein, bei dir geht die aus, wenn du das Auto ausmachst und dann musst du es wieder einschalten.
Ja, genau. Die bleibt nicht an.
Genau. Das ist nämlich beim Auto von meinem Mann zum Beispiel nicht so und beim Auto von einer Freundin von mir auch nicht. Die müssen ein Rädchen drehen und wenn die das Rädchen nicht wieder ausmachen, dann bleibt die Sitzheizung halt an.
Ich verstehe.
Also die ist dann einfach beim nächsten Mal wieder an, weil dieser Mechanismus halt nicht von alleine wieder sich zurückdreht, sondern sie ist halt an. Du musst halt daran denken, das auszumachen, wenn du aussteigst.
Ja.
So. Ja. Weil sonst ist nämlich tatsächlich so, das hatten wir nämlich schon mal, dass ich hatte die Sitzheizung angemacht, dann bin ich ausgestiegen und dann ist er irgendwie ein paar Tage lang mit der Sitzheizung an halt rumgefahren, weil niemand auf dem Beifahrersitz saß.
Ah, okay, ja, so. Stimmt. Mhm.
Ne? Ja. Und dann vergisst du es auch, dass die mal angeschaltet wurde. Mhm. Deswegen. Das wäre auch noch eine
Erklärung für einen warmen Sitz.
Einen warmen Sitz im November.
Richtig. Genau.
So, die nächste Geschichte kommt von einem anonymen Hörerherzchen. Liebe Denise, liebe Pia, vielen lieben Dank für euren Podcast. Ich liebe ihn, seit ich auf ihn gestoßen bin und freue mich auf jede neue Folge. Ich muss auch dazu sagen, dass mich euer Laughing Jack sehr gecatcht hat und ich mir alle Folgen davon in der Weihnachtszeit anhöre. Es gehört für mich einfach zu Weihnachten dazu.
Schön.
Ist das nicht toll? Guck mal, wie das ist.
Wir haben eine Weihnachtstradition geschaffen.
Wir haben so ein tatsächlich Liebe-Ding gemacht.
Oh mein Gott, ja. Aber für mich ist das auch so. Also ich komme zu Weihnachten auch, also ich höre das dann auch hin und wieder nochmal, weil es ja auch so ein Community-Projekt ist,
total.
Wo ganz viele Menschen, die ich lieb habe, dabei sind. Ja, genau, total. Und das
aber
ist einfach schön.
Aber ich finde es richtig, richtig schön. Vielen Dank fürs Teilen, das ist ja mega schön zu hören.
Ja, voll.
Nun zu meinen Erlebnissen und ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr diesen kleinen Safe Space erschaffen habt. Ja, ich war ebenfalls eines dieser creepy Kids. Ich habe den Tod von meiner Uroma vorausgesehen, indem ich mit meiner Mama und meiner Oma bei ihr war. Ich habe aus dem Nichts Kaba Oma tot gesagt. Ich war damals 2,5 Jahre und habe meine Uroma so genannt, da wir bei ihrem Bauernhof immer die Milch für meinen Kaba geholt haben. Ergo Kaba Oma, weil es so einfach zu sagen war für ein Kind. Zu diesem Zeitpunkt war sie trotz ihres Alters fit und munter und hatte keine Symptome oder Krankheiten, die auf einen nahenden Tod schließen ließen. Ein paar Tage später erhielt sie die Diagnose Speiseröhrenkrebs und verstarb tatsächlich circa 2 Wochen, nachdem ich den Satz gesagt und meine Mama und Oma damit ganz schön schockiert hatte. Nachdem sie gestorben war, habe ich sie bzw. ihren Geist sehr oft gesehen. Egal ob beim Autofahren, auf dem Sitz neben mir, an der Küchenlampe oder draußen in der Natur. Ich sah sie in einem weißen Gewand, ohne Flügel, aber immer schwebend in der Luft. Als Kind habe ich das natürlich berichtet und da meine Oma sehr empfänglich für so etwas ist, wollte sie jede Kleinigkeit erfahren. Wie sieht sie aus? Was hat sie erzählt? Im Nachhinein finde ich es sehr schön, denn so konnte sie es mir nun erzählen, da meine Erinnerungen an ein Alter von 2 Jahren natürlich nicht mehr da sind. Und als Beweis, dass es wirklich passiert ist, hat sie es sogar aufgeschrieben. Aber das war nur der Anfang. Auch in den weiteren 30 Jahren meines Lebens hatte ich immer wieder Erfahrungen mit dem Übersinnlichen. Hauptsächlich konzentrierte sich dies auf meine Träume. Ich träume oft von Ereignissen, die dann genauso eintreten. Sei es die Beerdigung meines Opas, Lügen von Menschen, die mir oft im Traum offenbart wurden, oder auch Begegnungen mit Menschen, die mir angekündigt wurden. Irgendwann habe ich dann angefangen, an mir selbst zu zweifeln und mir selbst nicht mehr zu vertrauen. Das muss doch ein Déjà-vu sein, dachte ich sehr oft. War das jetzt die Realität oder der Traum? Ich konnte nicht mehr unterscheiden. Ich habe dann angefangen, meine Träume, die mir zu real vorkamen, aufzuschreiben und somit Datum festzuhalten. So konnte ich mir selbst beweisen, dass ich nicht an mir selbst zweifeln musste. Hier ein Beispiel eines solchen Traums, auf den das Ereignis in der Realität folgte. Ich träumte, dass ich von einem schwarzen Auto verfolgt wurde. Es war nachts und das Auto hatte ein für mich unbekanntes Kennzeichen. Da ich am Arsch der Welt wohne und es bei uns schon mal vorkommen kann, dass man, wenn man sich von fremden Autos verfolgt fühlt, einen anderen Weg als üblich nach Hause fährt oder mal seitlich in einen anderen Hof fährt, um zu sehen, ob das andere Auto nur zufällig hinter einem fährt oder man wirklich im Fokus der anderen Person steht, habe ich mich in meinem Traum dazu entschieden, an einer Bushaltestelle rechts ranzufahren, zu blinken und zu warten, bis das Auto mich endlich überholt. Doch das Auto tat es mir gleich. Schon angespannt, sofort aufs Gas zu gehen und davon zu düsen, die Autotüren verriegelt, habe ich noch im Rückspiegel gesehen, dass der Fahrer ausstieg. Ich habe sofort erkannt, dass es sich um meinen Ex-Freund handelte. Er winkte mir zu. Ich ließ das Fenster einen Spalt herunter und fragte ihn, warum er mich verfolgt und sich so gruselig verhält. Er meinte, dass er zufällig an einer Ampel hinter mir stand und er mit mir nochmal reden wollte. Er wolle sich für all das, was er mir in unserer Beziehung angetan hatte, physisch und psychisch entschuldigen und mir nun erzählen, dass ich keine Angst haben müsse, da er jetzt ein neues Leben mit Freundin und eigener Wohnung hat, auch nicht mehr in der Nähe wohnt und mir ein schönes Leben wünscht. Danach fuhr jeder von uns beiden nach Hause. Wie sollte es nun anders sein? Ein paar Wochen später meldete er sich tatsächlich nach über 3 Jahren über Umwege wieder bei mir. Wir verabredeten uns an einem neutralen Ort. Und was soll ich sagen? Schwarzes Auto, unbekanntes Kennzeichen, Freundin, Wohnung und wohnt 70 Kilometer entfernt. Fun Fact: 2 Jahre nach dem Vorfall bin ich selbst 30 Kilometer in die entgegengesetzte Richtung gezogen und er ist mir sehr oft begegnet. Ende vom Lied. Er arbeitet nun im einzigen Unternehmen in dem Dorf, in das ich gezogen bin. Na danke, Schicksal. Nun zu einem Vorfall, der mich sehr happy gemacht hat, aber auch gleichzeitig ins Mark erschaudern ließ. Mein Opa ist Anfang 2021 an einem Freitag gestorben. Am Donnerstag war er schon nicht mehr bei Bewusstsein. Ich habe ihn nochmals besucht und hatte dann das Bedürfnis, raus zu müssen, laufen zu müssen, in den Wald zu müssen. Ich bin nur gelaufen, gelaufen und gelaufen. Ich war in einem Wald, in dem ich noch nie zuvor gewesen war, obwohl ich mit meinen Großeltern oft in den Wäldern der Umgebung ihres Zuhauses war. Ich bin dort auf einen Hügel und konnte von dort oben aus den Geburtsort von meinem Opa sehen, habe mir dort einen Ast geschnappt und habe ihn mit mir herumgetragen, bis ich wieder fast am Haus meiner Großeltern war. Ich bin danach nochmals zu meinem Opa in das Zimmer und hatte das Gefühl, dass er mich dorthin geschickt hatte. Ich habe mich wie ferngesteuert gefühlt. Ich vermute, er wollte nochmal seine Heimat sehen, den Wald und die Natur riechen und spüren. In der Nacht konnte er dann gehen und seine Krankheit, die Schmerzen und Qualen hinter sich lassen. Am Montag, nachdem mein Opa gestorben war, ging ich wie gewohnt zur Arbeit. Ich arbeitete in der Baubranche. Ich öffnete ein neu eingebautes Fenster, was ich täglich mache. Mir fiel der komplette Fensterflügel entgegen. Mir. Nicht der Person, die als erstes zur Arbeitsstelle kam, nicht der Person, die das Fenster eingebaut hatte, sondern ausgerechnet mir. Es ist glücklicherweise niemandem etwas passiert, hätte aber bitter ausgehen können. So etwas kam davor und danach nie wieder vor, da der Fehler bei dem Produzenten lag. Ich sah diesen Vorfall als Prüfung für meinen Opa, ob er dazu in der Lage war, auf mich aufzupassen. Danach fühlte ich auch immer eine begleitende Präsenz, egal ob bei der Arbeit, zu Hause oder auch im Badezimmer. Da das ein Bereich ist, in dem man schon gerne seine Privatsphäre hätte und auch Sachen passieren, die man nicht mit anderen teilen möchte und schon gar nicht der Opa wissen sollte, bekam ich auch hier ein Zeichen von ihm, dass er mein Verhalten absolut nicht gut hieß. So fiel zum Beispiel ein Handtuch von der Wand, als ich in der Badewanne lag. Man könnte jetzt sagen, das Handtuch wurde zu feucht, zu schwer, ist nach einiger Zeit von der Wand gerutscht. Aber es rutschte nicht. Es fiel so, als würde man es aus Zorn über das Gesehene auf den Boden werfen. Ich bekam einen Schock, aber war mir durch dieses Gefühl der anwesenden Präsenz sofort bewusst, dass mein Opa gerade sehr sauer auf seine Enkeltochter und ihr Verhalten ist. Ich habe ihm dann erklärt, dass ich auch ein Leben habe und dass es sehr vieles gibt, was sein Bild eines kleinen, braven Enkelkindes zerstören wird. Ich habe ihm erklärt, dass ich auch Privatsphäre brauche und möchte. Entweder er sollte es akzeptieren oder mich in solchen Räumen bitte allein lassen. Seitdem hatte ich nicht mehr immer das Gefühl einer anwesenden Präsenz, sondern nur noch gelegentlich. Nun die letzte creepy Situation, die ich mit euch teilen möchte. Es geht ebenfalls um meinen Opa. Kurz nachdem er gestorben ist, habe ich immer Antworten auf meine im Geist gestellten Fragen bekommen. Und zwar so fix, dass mir selbst bewusst war, dass diese nicht von meinem Bewusstsein kommen konnten. Die Antworten kamen bereits, als meine Gedanken die Frage noch formulierten. Bei der Arbeit, bei der ich übrigens auch euren Podcast höre, bekam ich die meisten Antworten. Zuerst mit der Stimme meines Opas, kurz darauf auch von neutralen Stimmen. Ich fragte Dinge wie, warum helft, beschützt und begleitet ihr mich und nicht meine Oma, die diese Unterstützung so sehr benötigen würde, und bekam Antworten wie, sie fragt nicht, sie fordert. Das Gruselige war, dass es absolut stimmte, ich aber im Leben nie auf diese Sichtweise gekommen wäre. An einem Tag war ich eben wieder in einem dieser Frage-Antwort-Flows mit meinen Spirits, meinem Opa, mit wem auch immer. Auf jeden Fall stand mein Kollege auf einmal im selben Raum wie ich und schaute mich ganz erstaunt an. Er sagte zu mir, okay, du scheinst aber viel Kraft zu haben. Die Küchenschranktür ging gerade ein ganzes Stück auf. Ich selbst stand circa 2 Meter von besagtem Küchenschrank entfernt. Ja, ich habe die Wand bearbeitet, aber ohne akkubetriebenes Werkzeug, sondern nur mit einem Spachtel. Auch Arbeiten auf der anderen Seite der Wand wurden nicht durchgeführt. Wir versuchten beide nochmals mit aller Kraft bei derselben Arbeit, die ich bis dahin verrichtete, die Schranktür nochmal aufschwingen zu lassen. Und nein, es war uns nicht gelungen. Wir fanden es beide gruselig. So, das war ein kleiner Auszug aus meinen paranormalen und Traumerfahrungen. Ich habe versucht, mich kurz zu fassen und warte nun sehnsüchtig auf das Jahr 2027, da die Stories es meist erst nach 2 Jahren in euren Podcast
schaffen. Plot Twist.
Vielen lieben Dank, dass ich mich euch öffnen durfte. Euer Crazy Kid, träum dir deine Realität, Schwingung empfangendes Hörerherzchen.
Wie schön gesagt.
Süß.
Süß. Geil.
So.
Eine Frage, die mich direkt umgetrieben hat, ne? Ganz zu Anfang mit dem Ex-Partner und dem vorangegangenen Traum. Hat dieser Traum deine Entscheidung, dem Treffen zuzusagen, beeinflusst?
Spannende Frage.
Weil wenn der Traum negativ negativ geendet wäre und einem nicht all das gesagt wurde, was man sich vielleicht nach so einer Beziehung erhofft oder wünscht oder so, um irgendwie Frieden oder einen Abschluss damit zu finden, hättest du das Treffen dann überhaupt zugesagt? Wahrscheinlich nicht, oder?
Mhm. Spannende Frage. Stimmt. Mhm. Ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen.
Ja.
Fände ich auch interessant zu
ja.
wissen.
Mhm. Ja. Aber natürlich hat dieser Traum mit so vielen Parallelen und so, es hat natürlich einen prophetischen Charakter und das hört man natürlich, also ich finde, das hört man häufiger, ne? Man träumt irgendwas und eine Woche später, weiß nicht, man träumt von irgendeiner Person und eine Woche später tritt die auf einmal wieder in dein Leben oder so.
Mhm, das ist auch wie dieses stimmt, genau sowas. Mhm. Oder dieses untrügliche Gefühl zum Beispiel, was wir ja auch schon mal hier thematisiert hatten. Du hast das Gefühl, so du hast eine Person in deinem Leben und die zuverlässigste Person das ist die zuverlässigste Person der Welt.
Mhm.
Und du weißt aber, sie wird dir morgen absagen. Mhm. Obwohl das noch nie im Leben vorgekommen ist,
ja.
weißt du, du wirst morgen nicht zu dieser Verabredung gehen, weil ja. die Person dir absagen wird.
Ja.
So.
Stimmt.
Und auch das könnte ich wieder dieser viel gesagten Intuition zurechnen, auch das mit den Träumen, halt in einer krasseren Form. So, ne? Eine sehr gute Verbindung zu dem, was
es wird auch wieder kommt. Zu dem ein Thema, was ich noch behandeln will, passen. Das okay. ist so Meta, Freunde. Okay. Es könnte alles einen Sinn ergeben.
Ja, dann.
Vielleicht aber auch nicht.
Vielleicht aber auch nicht.
Vielleicht aber auch nicht.
Spannend, okay,
ja.
cool.
Aber ja, und ich hatte ja selber auch schon den verrücktesten prophetischen Traum,
auch, ja.
der mich auch immer wieder total aus dem Konzept bringt,
ja,
weil es einfach vorne bis hinten keinen Sinn macht. Und
willst
so.
Du es nochmal erzählen?
Nochmal?
Ja, die Sache ist ja, dass ja viele Leute jetzt dabei sind, die wahrscheinlich da noch nicht dabei waren. Und du weißt ja nicht, ob die Leute wirklich alle Folgen durchhören.
Ja, das stimmt. Hier gibt es jetzt die absolute Kurzfassung. Wenn ihr das ausführlich und richtig raw geschildert haben wollt, mit einer Person, die da auch noch dabei war, dann müsst ihr euch die allererste Folge dieses Podcasts anhören. Da erzähle ich das in aller Ausführlichkeit. Aber ich habe mal geträumt, dass eine Person aus meiner Schulzeit, mit der ich aber nie dick befreundet war, die nie eine Rolle in meinem Leben gespielt, die war halt einfach da. Und wir waren auch irgendwo auf den sozialen Medien connected oder so. Und eines Tages, Jahre nach der Schulzeit, es war wirklich schon, es lag ewig zurück, ich habe diesen Menschen in all dieser Zeit, ich habe nichts von ihm gehört, nichts gesehen, gar nichts, null Berührungspunkte, habe ich geträumt, dass dieser Mensch im Koma liegt. Und ein paar Tage später habe ich durch einen super wilden Zufall über eine Verbindung, wo ich auch nicht wusste, dass sie überhaupt besteht, erfahren, dass die Person in dieser Nacht, wo ich das geträumt habe, tatsächlich ins Koma gefallen ist.
Das finde ich so weird.
Und
immer
das,
noch.
Ich habe keine Ahnung, wie das, ich weiß es. Und es gibt halt eben auch noch zwei andere, also das habe ich nicht alleine erlebt, da waren zwei andere Menschen mit involviert, die diese Aufklärung, dass dieser Traum nicht nur ein Traum war, sondern so prophetischer Natur war. Also deswegen, es gibt auch noch Zeugen dafür. Sonst hätte ich sonst würde ich mir wahrscheinlich mittlerweile sagen, ja, das hast du im Kopf bestimmt irgendwie verändert, diese Geschichte über die Jahre. Aber nee.
Oder sie würde zu einer dieser Geschichten werden, von denen man im Nachhinein nicht mehr weiß, war das jetzt echt?
Ja, aber ne, dadurch, dass da halt andere Menschen mit drin hängen, weiß man, sie ist echt. Und das ist ganz, 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 ganz verrückt. Und meine Oma hatte ja auch mal ein ähnliches Phänomen in der Zeit, wo mein Opa im Koma lag. Und der hatte unten so einen Eisenbahnbaukeller, so einen Hobbykeller. Und sie hat geträumt, dass sie nachts Geräusche aus diesem Keller hörte und ist dann nachts darunter. Und in diesem Raum brannte Licht. Und da stand mein Opa und war da irgendwie was am Rumrödeln und überall lagen Schrottteile in diesem Keller und ganz hinten war eine Bahre mit einer Person drauf, die zugedeckt war. Und meine Oma hat gefragt, was machst du hier so, ne? Und wer ist das? Wer liegt da? Und dann sagte er, kennst du die nicht? Das ist Prinzessin Diana. Und am nächsten Tag hat sie halt gelesen, dass die in einem Autounfall ums Leben gekommen ist und deswegen diese Autoschrottteile und so.
Wow. Das hast du, glaube ich, noch nie
erzählt. Doch, das habe ich schon erzählt. Ja? Ganz sicher, ja. Ja.
Ja. Okay.
Also prophetische Träume, immer eine wilde Sache. Und wir sind in dieser Folge von Ouija-Brettern zu verstorbenen Angehörigen, die irgendwie noch eine rügende und beschützende Rolle einnehmen. Und da, du hast was angesprochen, was wir uns alle bestimmt schon mal gefragt haben, was aber nie ausgesprochen wird. Das ist nämlich so, wenn wir unterstellen, dass es ein Jenseits gibt oder Menschen, verstorbene Menschen hier noch Mäuschen spielen können. Ich habe mich schon oft gefragt, dann müssten die das ja überall tun können.
Ja.
Wie distanzlos.
Ja.
Das heißt, du bist ja wie bei Big Brother dann.
Ja, total. Total.
Möchte ich nicht.
Aber ich fand es auch süß, die ganzen Umschreibungen. Die Dinge, die man im Badezimmer tut und ich lag in der Badewanne, das ist super süß. Ey. Ja, nee.
Ja.
Opa, raus aus dem Badezimmer.
Ey, weg. So, ja. Nee. Aber sehr witzig.
Ja.
Vielen, vielen lieben Dank.
Genau,
liebes Crazy Kid, träum dir deine Realität, Schwingung empfangen, das Hörerherzchen.
Entzückend.
So, unsere nächste Geschichte kommt auch, unsere nächste und letzte Geschichte, aber die ist auch wieder sehr lang, kommt auch wieder von einem anonymen Hörerherzchen. Und es schreibt, hallo Denise und Pia, ich bin 17 Jahre alt und würde gerne anonym bleiben, bleibst du? Ich höre euren Podcast schon seit etwa 2 Jahren. Eine gute Freundin von mir hat ihn mir empfohlen und er hat mich direkt total interessiert. Inzwischen habe ich schon alle Folgen durchgehört und finde wirklich jede einzelne davon total spannend. Ich glaube eigentlich schon an Übernatürliches, obwohl ich noch nie etwas erlebt habe, was ohne Zweifel rational nicht erklärbar ist. Jedoch habe ich dann doch ein paar Erlebnisse zu erzählen, die mir immer im Kopf herumschwirren, wenn ich eine Zuhörerfolge von euch höre. Ich habe 2 kurze und eine etwas längere Geschichte für euch. Das erste Erlebnis hatte ich, als ich etwa 10 Jahre alt war. Ich litt damals unter einer Angststörung und habe mich deshalb unter anderem nie getraut, die Tür meines Kinderzimmers zu schließen, wenn ich schlafen gegangen bin. Draußen im Flur brannte immer eine kleine Lampe, sodass es in meinem Zimmer nie komplett dunkel war. So konnte ich von meinem Bett aus ein kleines Stück in den Flur vor meiner Tür reinschauen. Einmal bin ich dann mitten in der Nacht aufgewacht, jedoch war ich noch nicht komplett bei Bewusstsein und noch im Halbschlaf. Als ich zu meiner Tür geschaut habe, sah ich deutlich eine Gestalt in meinem Türrahmen stehen. Mehr als einen Umriss konnte ich nicht erkennen, da sie gegen das Licht aus dem Flur stand und somit nicht viel mehr als ein Schatten war. Irgendwie hatte ich in dieser Situation überhaupt keine Angst, weil ich in meinem Halbschlaf davon ausgegangen war, dass es meine Schwester war, die dort in der Tür stand. Sie hatte damals ihr Kinderzimmer direkt neben meinem und meine Eltern schliefen in einem anderen Stockwerk, weshalb es für mich in diesem Moment vermutlich die einfachste Schlussfolgerung war, dass es meine Schwester sein musste. Ich bin dann vermutlich sehr schnell wieder eingeschlafen, da ich erst am nächsten Morgen wieder darüber nachgedacht habe. Ob ich das nur geträumt habe, kann ich nicht mit letzter Gewissheit sagen. Jedoch passiert es mir eigentlich nie, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich etwas geträumt oder wirklich erlebt habe. Fest steht jedenfalls, dass, wenn es wirklich passiert ist, es sicherlich nicht meine Schwester war, die dort stand, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass sie mitten in der Nacht in meiner Zimmertür steht und mir beim Schlafen zuschaut. Es sei denn, sie ist wie ich ein Creepy Kid, das schlafwandelt.
Möglich.
Ein bisschen gruselig fand ich die Situation im Nachhinein aber schon. Jedoch ist mir so etwas nicht noch einmal passiert. Die zweite Geschichte ist eigentlich nicht gruselig, sondern eher schön und auch ein bisschen traurig. Mein Opa starb, als ich 6 oder 7 Jahre alt war, relativ plötzlich an einem Herzinfarkt. Ich hatte eine sehr enge Beziehung zu meinen Großeltern, weshalb mir und meiner ganzen Familie der Tod sehr schwer fiel. Besonders meine Oma hatte ab dem Moment große Schwierigkeiten, damit allein zu wohnen. Sie wurde natürlich auch nicht gerade jünger und vergaß oft Dinge, da sie niemanden mehr in der Wohnung hatte, der sie an alles Mögliche erinnern konnte. Dazu zählte auch, dass sie öfters vergaß, den Kühlschrank richtig zu schließen, weshalb sie sich einen kleinen batteriebetriebenen Eisbären aus Plastik kaufte, der auf das Licht des Kühlschranks reagierte und bei einer zu langen geöffneten Tür "Mach die Tür zu, mir wird's zu warm" ruft. Ist das goldig?
Das ist geil.
Das will ich auch. Ich fand diesen Eisbären als Kind total lustig, jedoch nervte er meine Oma nach einer Weile, da er anfing, selbst bei geschlossener Tür zu jeder möglichen Uhrzeit zu rufen. Nachdem er sie mit seinem Alarm einmal aus dem Tiefschlaf weckte, nahm sie die Batterien heraus und nutzte ihn nicht weiter. Da sie aber wusste, dass ich ihn als Kind so gerne gemocht hatte, sendete sie mir ihn einmal per Paket zu, weil sie ihn nicht mehr haben wollte. Wir stellten den Eisbären also mit frischen Batterien in unseren Kühlschrank zu Hause. Auch uns ist aufgefallen, dass er manchmal komplett willkürlich seinen Spruch aufsagte, auch wenn die Tür geschlossen war. Irgendwann hörte er dann aber komplett auf zu rufen. Wir sind davon ausgegangen, dass die Batterien leer sind, haben ihn aber im Kühlschrank stehen lassen. Jetzt kommt der Teil, den ich wirklich sehr merkwürdig finde. Ungefähr alle 4 oder 5 Monate fängt der Eisbär wieder an zu rufen, wenn der Kühlschrank geschlossen ist, obwohl wir die Batterien nie ausgetauscht haben. Mein Vater meinte einmal aus Spaß zu mir, das ist bestimmt Opa, der mit uns spricht. Ich bin mir zwar sehr sicher, dass der Eisbär einfach nur kaputt ist und deshalb so unregelmäßig plötzlich wieder für ein paar Minuten funktioniert, jedoch liebe ich die Vorstellung, dass mein Opa sich durch dieses Gerät irgendwie bemerkbar macht. Jedenfalls muss ich jetzt immer an ihn denken, wenn ich den Eisbären sehe oder höre. Die dritte Geschichte ist etwas länger und vermutlich auch die, die mich am meisten beschäftigt. Auch hier geht es um meine Großeltern, jedoch um die väterlicherseits, also nicht die gleichen wie in der letzten Geschichte. Mein Vater ist in einem kleinen Dorf in Bayern aufgewachsen und das Haus, in dem er gelebt hat, war von meinem Großvater, der Dachdecker war, und seinen Nachbarn selbst gebaut worden. Es war ein wunderschönes und sehr großes Haus, jedoch war es über die vielen Jahre schon etwas heruntergekommen. Mein Großvater starb schon ein paar Jahre, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Jedoch verbrachte ich in meiner Kindheit viele Ferien in diesem Haus, um meine Oma zu besuchen, die dort alleine lebte. Ich habe dieses Haus eigentlich sehr geliebt, jedoch gab es ein paar Räume, die mir ziemlich Angst gemacht haben. Zum einen gab es da das Wohnzimmer, das in 2 Teile unterteilt war. Vorne gab es ein Sofa, einen Fernseher und einen Kamin. Das war also der Teil, wo man sich am ehesten aufgehalten hat. Jedoch waren wir nicht oft im Wohnzimmer, da es in diesem Haus eher die Angewohnheit gab, sich mit Gästen oder einfach so in der Küche zusammenzusetzen. Als Kind habe ich mich also auch in dem vorderen Teil des Wohnzimmers eher selten aufgehalten. Dahinter gab es noch einen Raum, der mit einer Schiebetür vom Rest des Zimmers abgetrennt war. Dort gab es ein Klavier, viele Kisten und einen großen Schrank oder eine Vitrine, in die ich nie reingeschaut habe. Mittlerweile kann ich mir nicht mehr erklären, warum. Jedoch war ich als kleines Kind, so mit ungefähr 3 oder 4 Jahren, immer davon überzeugt, dass hinter einer Tür dieses Schrankes die Leiche meines Großvaters liegen müsste. Ich weiß, das klingt ziemlich schräg. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich in dem Alter das Prinzip von Beerdigung nicht ganz verstanden hatte und deshalb dachte, dass er noch hier in diesem Haus sein müsste. Jedoch war da immer diese selbstverständliche Angst vor diesem Schrank, als würde irgendetwas Unbehagliches von ihm ausgehen. Der nächste gruselige Raum befand sich auf dem Dachboden des Hauses. Früher hatte hier noch eine andere Familie gelebt, jedoch stand er seit vielen Jahren leer. Und da meine Oma schon sehr alt war und nicht so gut Treppen laufen konnte, ging eigentlich niemand nach dort oben, außer natürlich wir Kinder, die das Ganze total interessant fanden. Der Dachboden sah nicht wirklich besonders aus. Es lag jede Menge Zeug herum und alles war verstaubt. Jedoch gab es einen Raum, der komplett leergeräumt war und dessen Boden übersät von toten Fliegen war. Schon als kleines Kind fand ich es sehr komisch, dass die toten Insekten nur in diesem einen Raum herumlagen und dass es auch der einzige war, in dem kein sonstiger Krempel herumstand. Ich hatte echt riesige Angst vor diesem Dachboden und meine Schwester und ich tauften den Raum das Todeszimmer. Jedes Mal, wenn ich auf dem Dachboden war, kam in mir dieses Gefühl hoch, das man bekommt, wenn man spät abends in den Keller geht und das Licht ausschalten muss, bevor man die Treppe nach oben rennen kann. Was ich als Kind aber fast am schlimmsten fand, war ein Raum, der gleich nebenan vor dem Schlafzimmer meines Vaters war. Mein Vater hatte ein sehr großes Kinderzimmer gehabt, weshalb wir, wenn wir zu Besuch waren, immer als ganze Familie dort schlafen konnten. Das Zimmer lag im ersten Stock und wenn man den Flur weiter nach hinten lief, kam man noch zu drei weiteren Zimmern, die den Geschwistern meines Vaters gehört hatten, inzwischen aber leer standen. Es war immer ein sehr gruseliges Gefühl, durch diese Räume zu laufen, da sie alle stockfinster und kaum eingerichtet waren. In einem dieser Räume gab es einen Sessel, auf dem ein riesiger, alter, gelber Teddybär saß. Ich weiß nicht genau, wem er gehört hatte, jedoch machte er mir als Kind sehr viel Angst. Es war schon immer ein sehr merkwürdiges Bild von diesen leeren Räumen und diesem großen, verstaubten Bären darin und ein noch merkwürdigeres Gefühl, direkt im Raum daneben zu schlafen. Manchmal bin ich immer morgens und abends in das Zimmer gelaufen, um zu kontrollieren, ob sich der Bär bewegt hatte. Jedoch war das, glaube ich zumindest, nie der Fall. Als ich 11 war, starb meine Oma in ihrem Haus. Sie wurde von ihrer Haushaltshilfe auf dem Boden liegend gefunden, jedoch war sie schon tot, als sie kam. Seitdem war ich nie wieder in diesem Haus und es wurde nach dem Tod meiner Oma auch abgerissen, da es sehr marode war. Mein Vater hat jetzt 6 Jahre später immer noch Träume von diesem Haus und auch ich denke immer wieder daran, was für schöne Erinnerungen ich daran habe, aber auch, was für merkwürdige Sachen ich dort entdeckt hatte. Ich finde es sehr schade, dass das Haus nicht mehr steht, da ich gerne noch einmal in jeden dieser Räume gegangen wäre, um zu schauen, ob ich mit 17 Jahren immer noch so beklemmende Gefühle bekommen würde oder ob es einfach nur an meiner sehr fantasievollen kindlichen Wahrnehmung lag. Ich hoffe, meine Erlebnisse konnten euch ein bisschen gruseln und bestimmt gibt es auch Leute da draußen, die so etwas Ähnliches erlebt haben. Vielen Dank für euren Podcast. Alles Liebe und macht weiter so. Euer Hörerherzchen.
So, wir hatten heute auf jeden Fall Großeltern. Großeltern,
Großeltern, Großeltern. Und Häuser, Häuser, Häuser.
Ja, ja. Also, vielen, vielen Dank dafür.
Ja.
Ich habe gedacht, also bevor du es selbst gesagt hast quasi, habe ich auch gedacht, wie wäre das, wenn man jetzt zurückginge in so ein Haus? Ne? Also ich kann diesen Gedanken sehr gut nachvollziehen. Wie wäre das, wenn man das jetzt als Erwachsener nochmal sieht? Und wie ist es dann, ne? Was ist das für ein Unterschied zu früher? Was ich sagen kann, da fällt mir gerade auch wieder so eine Story an. Heute habe ich wirklich Nähkästchen-Tage. Ja,
aber ist doch egal. Ich freue mich auch richtig, dass wir mal wieder einfach ein bisschen quatschen können.
Total, total. Der große Teddy, ne? Das ist, ich hatte auch so einen riesigen Teddy, als ich klein war. Ich habe diesen Teddy später nochmal gesehen. Und zwar, als mein Opa verstorben war und die Wohnung ausgerümpelt wurde, ist dieser Teddy, den ich von meinen Großeltern geschenkt bekommen hatte, aufgetaucht. Ich habe ihn wiedererkannt. Er war gar nicht groß. Ich glaube,
also und er kam dir riesig vor.
Ja, weil ich klein war.
Ja, ja,
der Teddy war natürlich, als ich 5 Jahre alt war, weil dieser
war
Teddy
so groß wie du.
Groß. Ja, so ungefähr. Jetzt war dieser Teddy, weiß ich nicht, so lang wie mein Unterarm. So ungefähr. die Dinge verlieren ja auch eine Größenrelation.
Ja, das stimmt.
Ne? Oder beziehungsweise die Relation verändert sich einfach, je älter man wird oder größer man wird.
Aber ich muss sagen, ich hatte auch einen Ort in meiner Kindheit, an dem ich immer Schiss hatte.
Ja.
Und da kann ich heute noch rein. Und ich war da auch vor nicht allzu langer Zeit wieder.
Ja.
Und ich würde die Frage, ob es heute anders wäre, da zu schlafen, nein.
Okay, krass.
Ich verstehe zu 100%, warum mein kindliches Ich Angst an diesem Ort hatte.
Okay.
Und kann das Gefühl auch gut reproduzieren.
Okay. Okay,
so, und die Energie, die von jedem einzelnen Raum ausging, ist heute immer noch dieselbe.
Ja, okay.
So, also es, weiß ich nicht, ob es sich so verändert hätte.
Verstehe.
Vor allem, also ich muss.
Was ist das für ein Ort eigentlich?
Das ist das Haus von meinem Stiefopa.
Ja.
Ja, genau. Und da haben wir halt, also wenn wir da runtergefahren sind, haben wir da halt immer alle geschlafen, weil der hat alleine gelebt.
In Süddeutschland.
Norddeutschland.
Norddeutschland.
Also andere Richtung.
Ja.
In Norddeutschland, ja. Und haben wir da halt immer alle geschlafen, weil Riesenhaushalt. Genau.
Okay.
Und ich fand's immer scheiße gruselig.
Ja, okay.
Als Kind.
Okay.
So, ja.
Nochmal zurück zur Geschichte. Ich hatte, ich finde übrigens diesen Raum mit den toten Fliegen auch gruselig.
Es ist
insbesondere finde ich komisch, dass das nicht weggemacht wurde. Also ich meine, du kannst natürlich, es gibt ja allerlei Getier auch, was verenden kann. Und auch dieses Getier muss ja nicht mal im Raum selber verenden, sondern es könnte ja auch in irgendeinem Dach, was weiß ich, verendet sein und dann hast du trotzdem das Gefliegefieder drin, weil der Geruch das eben trotzdem anzieht und der Geruch verschwindet irgendwann und die Fliegen sterben auch und so.
Mhm.
Also auch das ist eine, da gibt es eine Erklärung
für. Ja.
Aber ich kann auch diese Assoziation mit Todeszimmer sehr gut nachvollziehen.
Naja, okay, aber auch wenn dann, hat er nicht hinterher nur noch die Oma alleine drin gewohnt? Ja, und ich glaube dann, sie wird keine Kontrolle über all die Räume gehabt haben, glaube ich, und die Möglichkeit, die alle sauber zu halten.
Nee, nee, klar. Mm. Aber trotzdem weird. Ich finde es trotzdem weird.
Ja, ja, ist es. Aber ich denke halt auch gerade so Dachbodenzimmer.
Ja, ja, schon.
Da, das war ja auch mal eine ganze Einliegerwohnung.
Ja, ja.
Vielleicht ist das einfach ein Bereich vom Haus, den du gar nicht wirklich betrittst.
Ja, 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 kann schon sein.
Das könnte ich mir halt noch vorstellen, dass es deswegen einfach liegen bleibt. Ein bisschen den Stuhl unterm Pobbes weggezogen hat es mir, als du auf einmal rausgehauen hast. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Leiche von meinem Großvater in diesem Schrank ist.
Das
und
ich
das ist so ein, also es ist jetzt so ein absurder Gedanke, aber genau so funktionieren Kindergehirne, oder?
Genau. Wo ist der Opa hin? Oder wo ist der Körper auch?
Der muss da drin sein.
Also was macht man damit?
Ja.
Dann traust du dich vielleicht auch nicht zu fragen.
Ja.
Ich glaube, dass es auch manchmal so ist, dass Kinder Angst vor Antworten haben, weil sie halt genau wissen, okay, das werde ich nicht verstehen zum Beispiel. Es wird
vielleicht ist die Antwort, der ist da drin.
Genau. Und dann gehst du lieber mit dieser Fantasie durchs Leben, weil du es auch nicht vom Erwachsenen hören möchtest. Und denkst die ganze Zeit darüber nach, dass vielleicht die Leiche deines Opas in diesem Schrank ist.
Ja.
Und darüber hinaus kommt ja noch dazu, der Gedanke, dass da überhaupt so ein verschlossener
großer alter Schrank steht.
Ja, genau.
Das ist auch so ein bisschen das Ungewisse.
Genau.
Da fällt mir auch was ein. Mein Gott, pass auf, Anekdotentag heute.
Mal ehrlich.
Manchmal, wobei jetzt zurückblicken, frage ich mich, vielleicht war es ein dunkler Vorbote. Manchmal hat man ja einfach Ohrgeräusche.
Ja.
So, das kommt und geht normalerweise, dass man im Ohr, sei es ein Piepen oder ein Rauschen oder so. Und das hatte ich als Kind halt auch und ich habe das wahrgenommen. Und ich dachte, da sind kleine Männchen, Viecher in meinem Ohr, die das verursachen und ich hatte Angst vor denen.
Ja.
Und immer, wenn ich dieses Geräusch hatte, dachte ich, oh nein, jetzt sind die wieder da.
Ja,
und ich habe richtig Schiss gehabt als Kind.
Aber du hast
und
auch nicht darüber gesprochen, weil du Angst vor der Bestätigung hattest.
Ich weiß es nicht genau, warum ich nicht darüber gesprochen habe. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich mich teilweise unter meiner Bettdecke versteckt habe, was gar keinen Sinn macht, weil ich diese Viecher im Ohr hatte, dachte ich.
Ja.
Und jetzt, weiß ich nicht, 25, 30 Jahre später habe ich ein Puls und Kron, Tinnitus auf beiden Ohren durchgehend.
Sagen, weiß, ob du nicht
es war einfach wirklich ein dunkler Vorbote. Keine Ahnung.
Oder es war einfach damals schon sowas.
Aber wie gesagt, das war auch sowas, wo mein kindliches Gehirn was sehr Gruseliges draus gemacht hat.
Ja, voll.
Ja.
Ja, man sucht Erklärungen.
Mhm.
Und vielleicht will man sie auch nicht. Und, also, ne?
Ja.
Ja, krass.
Ja. Aber Also das Haus muss wahnsinnig creepy gewesen
auf
sein.
Auf jeden Fall, ich stell's mir auch super creepy vor.
Es hat mir fast so ein bisschen American Horror Story Staffel 1 Vibes gegeben. Ja, ja. Irgendwie so in jedem Winkel entdeckst du irgendwie was Neues, voll. Weirdes.
Voll.
Ja, richtig krass.
Und da können die Wohnräume noch so schön sein.
Das ist so, ne? Das ist so schön beschrieben und es muss so ein tolles Haus gewesen sein. Aber ja, tja.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Ein langes Comeback mit den Zuhörerfolgen. Ist doch auch gut so. Aber es ist hat doch auch mal wieder gut getan.
Total.
Einfach ein bisschen zu plaudern.
Absolut.
Ich werde immer wieder gefragt, macht es Sinn, euch noch Geschichten zu schicken? Auf jeden Fall, weil wenn ihr das nicht tut, haben wir in ein paar Monaten ein großes Problem. Oder Jan.
Ja, Jan. Aber du wolltest gerade noch was zum Zeitpunkt sagen, weil wir doch gehört haben, 2027.
Ja, pass auf, manchmal, wisst ihr, habe ich ganz, ganz wenig Zeit, diese Folgen vorzubereiten. Und dann kann es passieren, dass ich einfach Zuhörerfolge eingebe als Suchbegriff in meinem Postfach und die ersten nehme, die ich finde.
Okay, also Leute.
Das kann passieren.
Genau, ihr könnt an der Lotterie teilnehmen.
Genau, es kann aber auch genauso gut sein, dass ich Zeit habe und brav in der Reihenfolge weitermache.
Jo.
So, und jede Zuhörerfolge, die dann mit reingekommen ist, kriegt dann einen Marker, dass sie gelesen wurde. So.
Yes.
Genau, so läuft das. Deswegen, wenn ihr irgendwelche gruselige Erfahrungen, skurrile Erfahrungen, jeglicher Art, True Crime Erfahrung, egal was, jeglicher Art, schickt sie uns an podcast.stimmenimkopf@gmail.com.
Yes.
Unter dem Betreff Zuhörerfolge.
Wichtig.
Wichtig, genau. Und dann wird sie hier gelesen und wir freuen uns immer, von euren Geschichten zu lesen, weil es einfach immer, es ist immer sehr gemütlich und muckelig. So. Manchmal auch sehr gruselig. Ja. Manchmal weint Pia auch ein bisschen.
Ja, das stimmt.
So. Gut, ihr Lieben, mittlerweile ist es dann auch tatsächlich schon dunkel.
Noch schon eine Weile.
Schon eine Weile, genau. Das heißt, wir lassen euch jetzt allein mit der Gänsehaut.
Genau, und wir gehen auch ins Bett.
Und wir gehen auch ins Bett. Ja, noch nicht gleich. Okay, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher. Es ist gefährlich da draußen.